hier wieder eure internationale Unterhaltungssendung von Polynö. Diesmal wollen wir über den Amiga sprechen und wie wir zum Amiga gekommen sind. Und vor allen Dingen aber wollen wir uns ein bisschen selbstpeinlich berühren, indem wir unser Unwissen zum Thema Amiga-Spiele zum Besten geben. Bei mir sind heute der Manu.
Hallo, schönen guten Abend.
Der Spieler 2.
Guten Tag.
Und ganz neu in unserer Runde und zum ersten Mal dabei der Eng.
Moin, moin.
Ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen überlegt, wer von uns so der allererste war, der den Amiga zu Hause stehen hatte. Und ich glaube, das war Eng.
Das kann gut sein, wobei ich keine Jahreszahl festmachen kann. Ich habe irgendwann mal in frühester Kindheit einen C64 gehabt und dann irgendwann mal einen Amiga. Und das ist ziemlich lange her. Und kurze Zeit später hatte auch der Spieler 2 einen Amiga, glaube ich.
Ja, ich habe dir ja alles nachgemacht.
Ja, aber es war eigentlich immer zu deinem Guten.
Ja, ich weiß. Den C64 hattest du auch vor mir damals, glaube ich.
Das mag sein.
Also ich bin direkt, ich habe den C64 übersprungen. Mein Vater hatte mir damals zu Weihnachten, glaube ich, überlegt, einen Computer zu schenken, damit aus mir was Anständiges wird. Und hat dann überlegt, C64 oder Amiga. Und da war der Amiga brandneu. Ich glaube, es war 88. Und dann hat er direkt gesagt, gut, dann investiere ich in die Zukunft.
Und hat das geklappt? Ist aus dir was Anständiges geworden?
Also ich arbeite wirklich am Computer, ja. Ich glaube schon, dass das was bewirkt hat. Aber wäre ich wahrscheinlich auch so oder so. Ich habe den Amiga natürlich, wie alle anderen auch, dann hauptsächlich zum Spielen benutzt.
Und da gab es Spiele? Also ich habe da nur Textverarbeitung drauf gemacht. Was anderes haben mir meine Eltern nicht erlaubt.
Genau, ich habe auch nur meine Hausarbeiten damit gemacht.
Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe tatsächlich ein paar Hausarbeiten aufgeschrieben.
Witzigerweise hat mein Vater dann sogar den Amiga 2000 mit 20 Megabyte Festplatte gekauft. Was dann ganz praktisch war, weil ich bei den Diskettenspielen, wo man mehrere Disketten hatte, da kommen wir nachher bestimmt auch noch dazu, konnte ich die Disketten auf die Festplatte installieren und musste dann nicht wechseln und musste nicht das zweite Laufwerk aktivieren. Ging aber leider nicht bei allen Spielen.
Purer Luxus.
Ja, wir hatten nur die Standardausrüstung, ne? Also der Enk und ich, wir hatten natürlich einen Amiga 500 mit Speichererweiterung, einem Megabyte damals, das war ja der Hammer, und natürlich ein zweites Diskettenlaufwerk.
Genau.
Das war ja Pflicht, ja.
Ja, damit man nicht so oft wechseln musste, wenn man dann die Originaldisketten gewechselt hat. So.
Christian, was hattest du für einen Amiga denn?
Ich bin, glaube ich, als letzter überhaupt dazu gekommen. Ich hatte einen Amiga 600, der... Ja, eigentlich fast zum Ende der Popularitätsphase rauskam, würde ich mal sagen. Ich habe vorher aber immer schon ziemlich lange im Amiga gespielt bei einem Freund von mir, der so eine ganz komische Kiste hatte, die irgendwie, glaube ich, so handgeschraubt war, die er irgendwo mal geholt hat. Das Ding sah aus wie ein PC-Gehäuse, aber da war ein Amiga 500 mit Speichererweiterung drin. Ja, und damit haben wir dann immer gespielt.
Ja, also habe ich vergessen, was ich erzählen wollte. Das passiert mir ziemlich oft. Ich werde alt. Ah nee, was ich erzählen wollte, genau, ganz wichtig. Und zwar, als ihr gerade sagtet, ja, so, oder Christian sagte von wegen Amiga 500, Amiga 600, das war ja schon am Ende. Das stimmt zwar, aber ich habe bei meinen journalistischen Recherchen vor diesem Podcast festgestellt, dass es gab ja noch bis weit in die späten 90er hinein Amiga-Releases. Also ja, zum Beispiel gab es Quake und sogar Quake 2 für den Amiga.
Aber die hat ja keiner gekauft. Also gekauft ja sowieso nicht, aber...
Ja, aber wie sahen die aus? Ich würde das gerne mal sehen. Ich habe da keine Videos auf YouTube jetzt zugefunden, aber es gab offensichtlich sogar Quake 2, ich glaube 97 für einen Amiga. Vielleicht habe ich die Kiste zu früh weggegeben.
Gut möglich. Aber die goldene Zeit des Amigas war da auf jeden Fall schon lange rum.
Ja, ich glaube schon.
Wann war aber die gibt ja vorbei? So 94, würde ich sagen, oder?
Ich meine, es werden auch heute noch Spiele für die Dreamcast oder sowas entwickelt und werden wirklich veröffentlicht. Also ein paar Freaks gibt es immer, die dann auf den alten Konsolen noch weiter programmieren.
Ja, was waren denn so die Hits der goldenen Zeit? Also ist ja schwierig, das so an den eigenen, an den Plattformen fertig festzumachen. Also unser einer ist ja schon ein bisschen älter und ein bisschen vergreist. Ich bin bei einigen Sachen nicht so sicher.
Es war ja auch ein fließender Übergang von Commodore zu Commodore. Also viele Spiele kamen in der Anfangszeit ja auch noch für beide Plattformen raus. Und so diese Exklusivtitel, wie es heute auf den Konsolen ist, das war damals ja auch nicht so extrem.
Gab's gar nicht, also fast gar nicht.
Ja. also dass die Publisher sich wirklich darauf eingelassen haben, nur für eine Konsole zu entwickeln oder eben damals für ein System zu entwickeln, war ja eher selten. Das gab es eigentlich nur bei den, keine Ahnung, also bei Nintendo gab es das natürlich, weil die halt nur für ihre eigenen Systeme die Sachen entwickelt haben. Aber eben die meisten großen Amiga-Hits gab es ja dann auch für den C64 und in der späteren Phase dann eben für den PC.
Ja, und vor allen Dingen gab es ja alle Amiga-Spiele auch für den großen Konkurrenten. Ne? Vielleicht können wir auch nochmal auf den Krieg damals zu sprechen kommen.
Dürfen wir Atari aussprechen oder müssen wir das piepen im Amiga-Podcast?
Naja, es ist ja inzwischen nur noch eine Softwaremarke, also von daher.
Ich habe Atari damals aber auch nicht so als Konkurrenten wahrgenommen. Also klar, es gab ihn und es wurde auch mitgespielt, aber irgendwie hatte ich mal den Eindruck, dass Atari tatsächlich damals schon mehr die Arbeitsmaschine war.
Na, bei uns auf dem Schulhof war es schon so, es gab die Atari-Fraktion und die Amiga-Fraktion. Also
bei uns gar nicht.
Ich habe gemerkt, so in den Gesprächen auch im Nachhinein, dass es immer sehr vom Freundeskreis abhing. Also bei uns gab es irgendwie fast gar keine Atari-User. Wir haben alle immer nur Amiga und C64 gehabt, aber diese Streitereien, die habe ich dann halt in den Spielezeitschriften und so mitbekommen, dass da sich wirklich Atari- und Amiga-Leute wirklich bekriegt haben. So wie es dann halt auch bei Mega Drive und Super Nintendo oder sowas der Fall war bei den Consoleros.
Boah, wenn es damals schon das Internet gegeben hätte, ne?
Oh Gott.
Also ich hatte bei mir in der Klasse genau einen einzigen, der einen Atari ST hatte und der hatte irgendwie genau drei Spiele dafür. Das war irgendwie so ein komisches Speedboat-Rennspiel, irgendwas von James Bond und keine Ahnung was. Und es war immer total öde, wenn ich da mal zu Besuch war. Weil der konnte einem einfach nichts bieten, wenn man spielen wollte.
Ja, also Amiga war auf jeden Fall die bessere Spielemaschine, das denke ich schon. Für den Atari gab es ja eigentlich nur einen Grund, oder? Herr 2.
Ja, Musik, aber das war ganz witzig, weil da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Der einzige Unterschied bei den Spielen, die ich gesehen habe auf dem Atari ST und auf dem Amiga, war der Sound. Grafisch taten die sich beide nichts, also bei den Spielen. Aber der Amiga, der hatte halt den coolen Sound mit den Samples und also diesen Mod-Sound. Und auf dem Atari ST klang das alles. Also das waren die gleichen Spiele, nur halt mit C64-Sound. Der hatte nur drei. Das hörte sich original an wie der C64. Also halt irgendwie drei Stimmen und irgendwie dann noch diesen Rauschgenerator für die Drums. Und das war der große Unterschied. Aber der Atari ST ist heute noch in vielen Studios, wahrscheinlich nur noch aus nostalgischen Gründen, aber der hat sich ja damals als MIDI-Computer durchsetzen können, weil der zu der Zeit, also Anfang der 90er, der einzige war, der das MIDI-Timing hundertprozentig hingekriegt hat, der eine vernünftige MIDI-Clock hatte. Das hatte weder der PC noch der Amiga damals.
Mhm. Witzigerweise hat Commodore ja den Amiga gar nicht so als Spielekonsole am Anfang platziert. Auch wenn es das dann definitiv wurde. Aber ich habe mir mal in der Recherche hier so ein paar alte Promo-Videos angeschaut von Commodore, als der Amiga angekündigt wurde. Und das war in so 5 Segmente unterteilt. Und die ersten 4 Segmente hatten alle was mit Business zu tun, mit Datenverarbeitung, mit tollen Tabellen erstellen, mit Warenwirtschaft. Und dann kam irgendwie noch der Heimnutzen, um Sachen einzuscannen und die 16 Millionen Farben und so weiter. Und erst so nach der 20. Minute von diesem halbstündigen Video kamen ein paar Spiele.
Also ja, wobei das natürlich auch cleveres Marketing sein kann, weil ich kann mich noch an meinen C64 erinnern, wo auch auf der Packung irgendwie eine große Tabellenkalkulation abgebildet war und irgendwelche Business-Grafiken und sonst was. Das ist natürlich irgendwie, um die Eltern zu überzeugen, dass man diesen Computer auch für die Zukunft, die berufliche braucht, ein bisschen einfacher, als wenn da irgendwelche bunten Marios drauf abgebildet wären.
Ja, das stimmt wohl. Aber es ist schon so, wollte ich gerade auch sagen, also das ist natürlich auch so ein Commodore-Ding. Die haben ja damals den C64 auch versucht, als Arbeitscomputer zu verkaufen. Ganz einfach deswegen, weil Commodore ist ja jetzt in den letzten Jahren der Name ein paar Mal gewandert und irgendwie nie wieder hochgekommen. Aber die Originalfirma Commodore war ja ein Büromaschinenhersteller. Die haben in den 70ern elektrische Schreibmaschinen hergestellt. Und allein deswegen haben die, glaube ich, auch immer so versucht, das Ding professionell zu verkaufen, nicht über die Spiele.
Ja, aber wir sind ja heute wegen der Spiele hier versammelt. Und zwar, du hattest gerade eben die Frage gestellt, was haben wir denn wohl alle gespielt? Ich würde mal vermuten, dass alle von uns den Mario-Klon Jarnas Assist gespielt haben, oder?
Ja, so. Auf jeden Fall.
da muss ich jetzt leider irgendwie aus der Reihe fallen, weil ich habe den noch auf dem C64 gespielt.
Ja, ich auch, aber...
Das weiß ich auch sicher.
Aber das war definitiv Amiga-prägend für mich. Also ich glaube auch, das wollte ich nämlich gerade sagen, und da passt Cheyenne Assist das ganz gut dazu, ich glaube, der Amiga hat mich zum Konsolenspieler gemacht. Oder dass ich heute sagen würde, ich bin kein PC-Spieler und ich bin absoluter Consolero, das muss ich ganz allein dem Amiga schulden. Weil einfach so dieses Prinzip, so Diskette rein, Spiel geht los und ein schönes Arcade-Game spielen, das hat der Amiga irgendwie sehr, sehr gut hinbekommen.
Ja, das stimmt.
Ja, der war eine Konsole eigentlich. Ja, also ja, wenn eben. Ich da nicht noch ein bisschen Musik drauf gemacht hätte damals, hier mit dem Octolizer und so, das war die einzig sinnvolle Anwendung, die ich da laufen hatte.
Mhm. Was wahrscheinlich auch daran lag, dass es eben diese ganzen Treiberproblemsgeschichten nicht gab, weil die Hardware ja immer gleich war. Also so dieses Apple-Prinzip hatte der Amiga ja schon sehr früh. Oder eben auch Commodore.
Das war allerdings auch das Problem bei den höherwertigen Amigas, dass die ganzen Spieleproduzenten sich natürlich auf die Hardware vom Amiga 500 konzentriert haben, weil das die größte Installationsbasis hatte. Mhm. Sprich, ein Amiga 2000 oder ähnliches hatte jetzt gar nicht so einen großen Benefit gebracht, wenn es nur um die Spiele ging, weil es wenige Spiele gab, die jetzt das mehr an Hardware da irgendwie ausgenutzt haben.
Ja. Also mein Amiga 2000 hat gar nichts gebracht. Das Geld war wirklich rausgeworfen. Der hatte gar keinerlei Vorteile zum Amiga 500. Null. Es gab sogar ein paar Spiele, die nicht kompatibel waren, die ich nicht spielen konnte.
Aber da gab es doch diesen Emulationsmodus bei den Großen. Die konnten den Amiga 500, glaube ich, emulieren oder so, ne?
Es gab, glaube ich, bei dem 600er und so gab es, glaube ich, so ein
sowas. Also das gab es damals auch beim C128, dass der quasi den C64 emulieren konnte.
Ja, der 600er hatte es nicht. Der 600er hatte auch eine kleine Liste an Spielen, die er nicht abspielen konnte. Ich glaube, die war beim 1200er und beim 2000er ein bisschen größer. Was der 600er aber nicht hatte, war dann der Ziffernblock. Der war ja deutlich kompakter. Und das hat dann wiederum bei manchen Spielen gefehlt. Also da, ich kann mich da so an das eine oder andere Spiel erinnern, wo man dann den Ziffernblock gebraucht hätte und dann leider nicht weiterkam, weil man irgendwie die Bomben, die man brauchte, nur über den Ziffernblock platzieren konnte.
Wenn wir gerade bei Giant Sisters waren, kann sich noch jemand genau erinnern, wie das war? Also bei uns ging damals immer die Urban Legend rum, dass es das Spiel nie offiziell an der Ladentheke gab, weil Nintendo geklagt hat und so weiter.
Das weiß das jemand genau, wie das war? Weil, wie soll ich das jetzt unverfänglich ausdrücken?
Hattest du eine dezentrale Sicherungskopie?
Ja, so in der Art.
Man hat sich ja doch recht selten in den Laden verirrt damals.
Also Moment, aber die Spielezeitschriften haben es damals auch getestet, also muss es das im Laden gegeben haben.
Ich glaube, das war eine Urban Legend, glaube ich nämlich auch. Weil es gibt ja auch Giant Sisters inzwischen für den Game Boy, fürs Nintendo DS und so weiter. Ich schaue gerade auf Wikipedia, da steht, it was released in 1987 und glaub, published by Rainbow Arts.
Ja, ich meine, dass Nintendo das nachher wieder weggeklagt hat, aber es war auf jeden Fall eine Zeit lang zu kaufen.
Mhm. Ich finde interessant noch bei Giant Sisters, dass es wirklich, glaube ich, das einzige Spiel war, was man sowohl auf dem C64 als auch am Amiga relativ regelmäßig noch gespielt hat. Also ich habe es damals wirklich sehr lange auf dem C64 gespielt und habe es dann auf dem Amiga aber umso lieber auch wieder eingelegt. Das ist irgendwie so, also wenn da noch ein Amiga gekommen wäre, wäre es, glaube ich, wieder mitgegangen. Das hat so irgendwie
hat
so
jemand
die Computergeneration überlegt.
Hat das jemand durchgespielt, das Spiel?
Ich könnte es jetzt gar nicht mehr so sagen, aber ich würde behaupten, ja. Aber das Lustige ist, was du sagst, es stimmt. Ich habe, das war auch das erste Spiel, was ich ausprobiert habe bei einem Amiga-Emulator auf dem PC. Das Objanas, dass das läuft und ja.
Es wurde übrigens zurückgezogen. Ich habe gerade noch ein bisschen nachgelesen.
Ja, also, wenn ich es nicht gespielt habe, dann mit diesem berühmten Shortcut.
Was war denn euer erstes Spiel? Also ich glaube, mein allererstes Amiga-Spiel war ein damaliger Sims-Klon, der hieß Little People, der total verbuggt war und nicht richtig lief. Und das andere war, glaube ich, World Games. Erinnert ihr euch an World Games?
Ja.
Mit dem Gewichtheber und so weiter.
Aber World Games war der Nachfolger von Summer und Winter Games, oder?
Die habe ich alle erst danach gespielt. World Games war mein erstes von diesen Games.
Ja, World Games habe ich auch noch auf dem C64 gespielt. Das
ich hatte den ja sehr früh, deswegen, ich habe den ja wie gesagt übersprungen.
Das war noch so die Zeit, als man noch irgendwie 10 neue Joysticks sich im Jahr gekauft hat, weil man irgendwie doch lieber den Quickshot genommen hat, statt des Competition Pros.
Ich habe die Dinger repariert.
Nein.
Aber,
Das ging, ja. Wenn die, also da sind immer nur die Schalter, die Mikroschalter sind ja nie kaputt gegangen, sondern die Federn, die den Joystick in der Mitte gehalten haben. Mhm. Und die habe ich dann immer aufgeschraubt, die Dinger, habe dann die abgebrochene Einhaköse irgendwie dann ersetzt durch so rumbiegen und dann ging das. Den konnte man ein paar Mal reparieren mit den gleichen Federn. Ich war in Sparschwein damals quasi.
Aber der Competition Pro war schon sehr legendär, auf jeden Fall.
Ja,
das stimmt. Da ging die Streiterei auch los. Es gab ja die Verfechter des silbernen, blauen Competition Pros und die schwarze Version mit dem roten. Ja, und die ganz coolen wie ich hatten natürlich den durchsichtigen, wo man die Schaltkreise innen drin gesehen hat, den roten durchsichtigen.
So, und jetzt komme ich hatte einen blauen durchsichtigen.
Nein.
Ja, mit Silber. Der rot-schwarze war ja so der Standard.
Der Klassiker, ja.
Stick. Also ich könnte schwören, dass ich einen quasi farblosen durchsichtigen hatte, aber ich würde es jetzt...
Ja, den hattest du, genau.
Ja, farblos mit rotem, roter Stick.
Ja, gab es die anders als rot?
Nö, innen drin durch, also die Hülle war durchsichtig und der Stick war rot.
Genau.
Der einzige Vorteil von dem silbernen blauen war ja, dass der einen Dauerfeuerknopf hatte.
Ja, dafür hatte ich ja meinen Quickshot, wenn es was mit Dauerfeuer zu spielen gab.
Ich habe Dauerfeuer, glaube ich, immer angehabt.
Wobei, ich glaube, es gab damals zwischen Spieler 2 und mir schon eine lebhafte Diskussion, ob Dauerfeuer cheaten ist oder ob es ein legitimes Mittel ist, um das Ziel ist zu erreichen. Ich war ein großer Freund des Dauerfeuers, muss ich sagen.
Ich fand es auch cheaten damals, ja. Definitiv.
War es im Grunde genommen auch. Also man musste bei einigen Spielen, hätte man ja alternativ wirklich die ganze Zeit mit dem Finger auf den Feuerknopf hämmern müssen und das ist schon ein Unterschied.
Mhm.
Ja, aber bei Shoot'em Ups hämmer ich doch nicht die ganze Zeit auf den Knopf.
Ja, bei manchen Spielen lässt man halt den Feuerknopf gedrückt und dann schießt man halt automatisch andauernd und bei manchen muss man dann wirklich immer drücken. Und bei den Spielen ist dann natürlich so eine Dauerfeuerfunktion ein bisschen Beschiss, also ein bisschen viel Komfort, sagen wir es mal so.
Ich wollte gerade sagen, es ist eine Komfortfunktion, kein Cheat.
Also es ist auch definitiv Cheaten, wenn man am Anfang einen Cheatcode eingibt, um irgendeine Erleichterung im Spiel zu haben, die ursprünglich erdachte Version von dem Programmierer nicht vorgesehen hat, dann ist es doch Cheaten. Und so ist ein mechanischer Knopf, der Dauerfeuer, der einen Befehl ganz oft sendet, den man mit dem Finger nicht so oft senden könnte, ist doch in der gleichen Kategorie wie ein Cheatcode.
Ja, ein bisschen.
Gut, aber...
Kommen wir mal zu den Highlights. Nennt mal eure Highlights. Vielleicht das erste Spiel, die Frage von Manu war ein bisschen schwierig, weil ich kann das echt nicht mehr. Das ist ja, das ist über 20 Jahre her. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber vielleicht die Highlights, an die kann man sich ja noch erinnern. Was fand man denn außer Giannis, ist das jetzt vielleicht noch geil? Erzählt mal.
Bitmap Brothers natürlich.
Das ist also ganz alle.
Ja, aber wenn ich an Amiga denke, dann denke ich an Speedball 2. Dann denke ich an Chaos Engine, an was war's noch? Bitmap Brothers.
Magic Pockets, Guards.
Ja, das waren es auch schon fast.
Ne, Xenon. Xenon hieß es. Xenon.
Ja, Xenon 2, genau. Da gab es ja auch einen ersten Teil, aber der war, glaube ich, für ein Super NES oder so, ne? Also ich kenne nur Xenon 2.
Den ersten kenne ich auch, glaube ich, auch nur von Screenshots.
Also Speedball 2 ist auf jeden Fall für mich das Ur-Amiga-Spiel, weil das habe ich, glaube ich, am allermeisten gespielt. Und wenn ich, ein Kumpel von mir hat seinen Amiga noch aufgebaut, wenn ich den besuche, das Erste, was wir machen, ist eine Runde Speedball 2 zu spielen. Das war für mich so das Spiel. Ice Cream!
Ice Cream! Gerne.
Also ich muss also zu meiner Schande gestehen, dass ich den größten Teil meiner Amiga-Zeit mit Ports of Call verbracht habe. Und ich hatte ja mal für Polyneux dann das Ports of Call Deluxe 2010, ich weiß nicht genau, mal getestet. Und das ist echt schlecht. Also es ist mir ein Rätsel, wie man da länger als 2 Stunden mit verbringen kann, ohne vor Langeweile zu sterben. Aber es hat mich damals sehr gefesselt.
Oh ja, Ports of Call, das Einparken im Hafen, wenn man irgendwie 20 Minuten versucht, da einzuschiffen und dann trotzdem in der letzten Sekunde das Boot ans Dock rammt.
Ja, sehr schön, ja.
Sehr ärgerlich. Oder die Eisberge umschiffen war richtig schwer.
Ja, aber das war doch optional. Wenn man genug Geld hatte, konnte man doch auch irgendwelche Lotsen engagieren und sich ganz, ganz viel Spielzeit sparen.
Ja, aber die waren immer dann on strike und so und dann ging es dann irgendwie doch nicht. Ich weiß es nicht mehr, aber es war auf jeden Fall, also das ganze Spielprinzip ist, wenn man es jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, wirklich sehr, sehr, sehr simpel. Mhm. Aber na gut.
Ja, für eine Wirtschaftssimulation ist es wirklich sehr simpel gewesen. Ja.
Ansonsten, was was auch viel Zeit verbraucht hat, war so eins der ersten Sandkastenspiele, Populous, habe ich sehr, sehr gerne gespielt.
Oh ja,
ich auch.
Aber als Sandkastenspiel würde ich es jetzt nicht bezeichnen.
Nein, also als Gottspiel. So.
Ja.
Also, im Endeffekt ja, das erste seine Art, oder?
Denke auch. Populous und Powermonger, die zwei. Die haben sehr, sehr geprägt, auf jeden Fall.
Also ich nenne das jetzt einfach mal als mein Highlight, auch wenn es keiner kennt, und zwar Deuteros und der Vorgänger Millennium 2.2. Das kennt keine Sau, aber das waren richtig tolle Spiele, in denen man irgendwie den Weltraum erobern musste. Die waren sehr komplex und war auch so ein Genre-Mix, also hatte hohe Wirtschaftsanteile, aber man musste dann auch einfach in so einem 3D-Shooter dann seine Kolonien mit irgendwelchen Jägern verteidigen und so. Das fand ich super und ich finde es immer ganz traurig, dass alle sagen, Jute, was? Weil es kennt keiner. Das hat anscheinend auch niemand gekauft, nicht, aber auch nicht gespielt.
Kurz einwerfen würde ich sagen, wir stellen die Videos auf YouTube, die wir dafür rausgesucht haben, weil wir wussten auch nicht, von was du redest, stellen wir in die Shownotes, in den Artikel dazu.
Ja,
also ihr müsst jetzt nicht mitschreiben und schnell bei YouTube tippen, sondern einfach im Blogpost gucken. Wir haben zu allen Spielen, die wir hier nennen, oder sobald wir keinen vergessen, YouTube-Videos rausgesucht.
Das ist doch mal ein Service.
Christian, dein Lieblingsspiel?
Ich hätte jetzt als erstes spontan Turrican gesagt. Speedball 2 ist ja schon genannt worden. Aber Turrican habe ich damals tatsächlich eher auf dem C64 gespielt. Fand es auch da besser. Deswegen sage ich jetzt mal einfach Super Frog von Team 17. Die man ja heute eigentlich nur noch als Worms-Klitsche kennt. Die machen ja fast nichts anderes mehr. Damals waren sie eigentlich so neben den Midnight Brothers und System 3 so das für ein Studio, fand ich. Und Super Frog war ja ein Jump'n'Run, Action-Jump'n'Run, so ein bisschen eigentlich so wie Sonic, nur auf dem Amiga. Bei Sonic hieß es ja damals, das ist so schnell, das ist auf dem Amiga nicht möglich. Und Super Frog hat es dann versucht. Und ich fand das einfach wahnsinnig witzig und hatte unheimlich viel Spaß mit.
Super Frog war lustig, ja, auf jeden Fall.
Von Team 17 fand ich auf dem Amiga aber die Alien Breed-Spiele viel geiler.
Ja, die waren auch cool. Also im Endeffekt war eigentlich fast alles cool von denen, wenn man dann an Project X noch denkt.
Ja.
Und die vielen anderen, die mir jetzt gerade nicht einfallen.
Project X habe ich damals sehr beeindruckt, weil das war zumindest für mich das erste Spiel, wo es eine Sprachausgabe gab, die nicht nur ein Gimmick war, sondern die einem Spiel echt weitergebracht hat, weil es irgendwelche Waffen-Upgrades oder so angesagt hat oder wenn irgendwie die Energy low war. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass mich das sehr beeindruckt hat, dass es halt wirklich das Gameplay vorangebracht hat und nicht nur, ja toll, wir haben jetzt auch Sprachausgabe. Destroy Waves for Power-Ups.
Nochmal, was Enk vorhin gesagt hat, jetzt wo du es erwähnt hast, Ports of Call hätte ich fast vergessen, aber wenn ich mir jetzt so zurückerinnere, mit was ich am meisten Zeit verbracht habe, neben Speedball, das waren, glaube ich, wirklich die ganzen Wirtschaftssimulationen. Ich war zu der Zeit so ein bisschen, was habe ich alles gespielt? Winzer habe ich gespielt, Steigenberg, Hotelmanager. Ich glaube, ich habe alles gespielt, wo man irgendwie so irgendwelche Sachen managen musste. Ports of Call natürlich ganz viel. Defender of the Crown, das war
Defender
ja auch
Defender of the Crown, ja, das war ja die Grafikdemo.
Ja, ein ziemliches C64-Spiel eigentlich auch noch. Und von der Tiefe, von der strategischen Tiefe war das wirklich ein Witz, wenn man sich's mal so überlegt. Man konnte wirklich nicht viel machen.
Ja, aber es war eine Zeit lang, also weil es auch war auch eines der ersten Spiele, die da für den Amiga auch entsprechend die Grafik da ausnutzen. Also ich habe es auch immer so als Grafikdemo jemandem gezeigt, der halt mal sehen wollte, was ein Amiga kann. Mhm. Spielerisch war es überschaubar, ja.
Was ich auch merkwürdig fand, war damals, ich glaube, ziemlich gehypt wurde Buggy Boy, kann das sein? Mhm. Auf dem Amiga. Das war ja eigentlich ein Automat, ja, so ein Rennspiel, so wie Outrun, so in der Art. Und da gab es dann eine Amiga-Umsetzung und weiß ich nicht. Also kann ich mich noch dran erinnern. Das war so, als ich noch keinen Amiga hatte und alle Leute gerade einen neu hatten, die ich so kannte, da war das irgendwie voll der Hammer. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Weil das war ja so ein Rennspiel und
das. Da ist man am Strand rumgefahren, oder?
Ja.
Am Strand auch. Mit so einem Buggy, ich erinnere mich dunkel. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht.
Ich verstehe.
Überhaupt Autorennspiele waren zu der Zeit ja schon relativ simpel, aber war also ziemlich spaßbringend, wenn ich da an Stunts denke und Stunt Car Racer. Die bringe ich immer gern durcheinander, habe ich aber beide gern gespielt. Bei dem einen konnte man Strecken bauen und bei dem anderen war man auf so einer erhobenen Plattform und Feuerflammen kamen vorne aus diesen Düsen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Und man wurde immer hochgehoben mit so einem Kran, wenn man die Strecke verlassen hat. War grafisch irgendwie unter aller Sau, aber war sehr lustig. Und Stunts war, glaube ich, das, wo man so wirklich ewig lange Strecken fahren konnte.
Amiga, Rennspiel, Lotus.
Ja, Lotus. Lotus Esprit Turbo Challenge 3.
Die anderen beiden waren auch schon gut, aber das war natürlich damals echt nochmal ein schöner grafischer Schritt nach vorne und es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Es war abwechslungsreich, es war auch teilweise ziemlich herausfordernd von den Strecken, würde ich sagen.
Mhm. Und einen schönen Soundtrack gab es. Man hatte, glaube ich, ein Autoradio. Ich weiß nicht, ob bei allen Teilen, aber man konnte dann quasi auch die Sender umstellen, so wie bei GTA Jahrzehnte später.
Und da fand ich noch cool, das kam ungefähr zur gleichen Zeit raus, Jaguar XJ220. Ich glaube, 3 Monate später rauskam oder so, auch nochmal echt grafisch ein ordentliches Brett war und die hatten auch ein Autoradio. Und da lief es so, dass du über die Senderauswahl einen Schwierigkeitsgrad eingestellt hast. Also ich glaube, je aggressiver die Musik war, desto schwieriger wurde das Rennen.
Bist du sicher, dass das tatsächlich ein Feature war und nicht nur...
Naja. Kam mir so vor zumindest. Also ich glaube, die Gegner wurden schwieriger, wenn du einen bestimmten Sender eingestellt hast.
Gibt es eigentlich Amiga-Spiele, die die auf dem Index sind, über die wir nicht sprechen dürfen?
Ich frage mich, ob dieses eine Spiel, was wir mal als Polyview hatten, das muss ich doch gerade mal nachgucken, wo man ein Mafia-Syndikat geführt hat.
Ach, du meinst das, was jetzt gerade als Remake in der Mache ist?
Ja, das ist in Deutschland auf dem Index, aber egal.
Ja, aber oder? Christian, du meintest doch, eins wurde runtergenommen mit so einem Flugzeug von der Seite.
Ja, aber das war, glaube ich, auch schon zu C64-Zeiten. Ich überlege gerade, das war das Wings of Fury?
Ja.
Ich glaube, genau, Wings of Fury wurde vor ein paar Wochen runtergenommen.
Ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass das mein erstes Pixelblut war, was ich gesehen habe. Wings of Fury, da ist man von so einem Flugzeugträger gestartet, hat man nur von der Seite gesehen. Wenn man rausgezoomt ist, hat man nur so ganz paar Pixel gesehen, war ein Flugzeug und ist rüber zu einer Insel geflogen und auf der Insel waren asiatische Menschen und das waren eben Menschen, deswegen war das, glaube ich, damals auf dem Index und man hat einfach Brandbomben von oben runtergeworfen und hat dann irgendwie immer den gleichen Schrei gehört, wenn die kleinen Pixelviecher verbrannt sind. Also es war schon brutal für die damalige Grafik, weil du bist halt mit dem Flugzeug los und hast wehrlose Soldaten umgenietet.
Ja. Aber es war ein sehr schönes Spiel. Also jetzt ohne jeden Zynismus. Es war auch ein sehr schönes Spiel. Also
es hat Spaß gemacht. Ja.
Rings of Fury ist übrigens vom Index genommen, weil es die 25 Jahre voll gemacht hat.
Ja.
Das heißt im Endeffekt.
Dann stelle ich nächste Woche mal einen Nachfolgeantrag. Um auch kommende Generationen vor diesem Machwerk zu schützen.
Ja, wenn wir ganz ehrlich sind, alles, was auf dem Amiga erschienen ist, das ist auch bald alles 25 Jahre her. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das, was damals als indizierungswürdig angesehen wurde, ist heute ein reiner Witz. Also ich meine, wenn ich Moonstone von damals, was auch, glaube ich, immer noch auf dem Index steht, mit einem heutigen Dead Space vergleiche, dann ist das ein Witz, dass es heute überhaupt noch auf dem Index steht. Das ist einfach diese 25-Jahre-Regelung, ist totaler Huhn. Und ich weiß auch gar nicht, ob man sich davon noch abhalten lassen muss, über indizierte Amiga-Spiele reden zu wollen.
Nee, das interessiert uns auch einfach nicht. Das ist egal.
Dann können wir ja über Hostages sprechen.
Genau.
Hostages hat mich damals schon sehr fasziniert, weil es war wirklich, es hatte einen sehr brutalen Touch. Man hat, glaube ich, so ein SWAT-Team oder sowas geleitet, gell?
Ja.
Und musste Geiseln befreien und war in so verschiedene Spielabschnitte unterteilt. Am Anfang war es ja eigentlich ein Jump'n'Run-Plattformer. Man war dieser Typ und musste diesen Lichtkegeln ausweichen. War eigentlich eine sehr simple Nummer und hat sich immer in Mülltonnen und hinterm Gebüsch versteckt. Und musste eigentlich nur im richtigen Moment aus der Luke vorgehen und weiterlaufen.
Vor allem waren es immer die gleichen.
Ja, war immer der gleiche Ablauf. Und immer die gleichen drei Animationsphasen. Und da war ich dann schon ziemlich geschockt, als ich mir das YouTube-Video nochmal angeschaut habe, dass dieser Erinnerungsfilter, nenne ich es mal, dieser Erinnerungsgrafikfilter, der da über dem Spiel lag, also wenn man das Spiel noch in guter Erinnerung hat, sollte man sich das Video nicht angucken. Das hatte ja mit den... Man kann ja fast nichts mehr erkennen. Man ist dann ja reingeklettert in die Häuser.
Genau, man konnte sich doch mit dem so abseilen und dann durch das Fenster durch. War das nicht
genau
das Spiel?
Ja. Erst der zweite Teil war noch mit dem Scharfschützen, dass man ein paar Leute durchs Fenster erledigt hat. Das waren eigentlich nur schwarze Schatten vorm Fenster. Du musstest im richtigen Moment drücken. Und der dritte Part war dann, dass du dich abgeseilt hast. Mit immer der gleichen Animationsphase bist du in die Scheibe reingekracht. Und dann konntest du dich wie bei Baldur's Gate immer nur einen Schritt nach vorne bewegen oder drehen. Und dann irgendwie hat es Bäh gemacht und so ein Terrorist kam ohne Animation einfach nur eingeblendet und den konntest du umnieten. Und das war ein wahnsinnig brutales Spiel damals und wir haben es, glaube ich, heimlich gespielt, dass die Eltern das nicht mitkriegen und so weiter.
Tja, was damals Infogramm auf den Markt geschmissen hat, unfassbar.
Ja, die Schweine. Ja.
Das ist übrigens, Infogramm, muss man dazu sagen, sind diejenigen, die heute Atari sind, wollte ich nur gesagt haben.
Wobei es, um nochmal auf Hostages zurückzukommen, also zumindest im Unterschied zu diesem Mafia-Syndikat-Spiel, von dem ich eben sprach, war man doch da auf der Seite der Guten, oder?
Ja.
Also da hat man doch im Zweifel nur schuldige Leute umgebracht, wohingegen bei Syndicate man auch gerne mal unschuldige Zivilisten über den Haufen geschossen hat und auch über den Haufen schießen musste.
Aber ich glaube, du konntest bei Hostages auch die Geiseln treffen.
Eben, ja.
Ja, aber da kriegst du einen Punktabzug oder also war zumindest nicht Ziel des Spiels.
Aber generell so, wenn du auf Menschen schießen kannst in Spielen, ist der Index immer sehr nah. Egal, ob du jetzt auf gute oder schlechte Menschen schießt.
Und was man auch nochmal zum, jetzt muss ich doch mal eben kurz das Jugendschutzsystem anreißen von damals. Es gab damals diese verbindlichen USK-Einstufungen nicht. Es gab zwar schon die USK, so ab 91 oder so. Die haben auch Altersempfehlungen gemacht, aber die waren halt nicht gesetzlich bindend. Von daher gab es damals nur die Möglichkeit, wenn ein Spiel nicht für Kinder und Jugendliche zugänglich gemacht werden sollte, gab es dann nur die Möglichkeit des Indexes. Also alles das, was damals auf den Index gesetzt wurde, wäre dann wahrscheinlich 10 Jahre später oder sagen wir mal so ab 2003 nie mehr drauf gelandet. Einfach aus dem Grund, dass da damals ja dann die USK Einstufungen gesetzlich bindend waren. Und von daher ist das auch immer noch ein bisschen was anderes, wenn man Spiele von damals betrachtet, die indiziert wurden, als wenn man Spiele von vor 5, 6 Jahren oder so oder von heute betrachtet.
Danke.
Ich habe mir gerade noch mal die berühmte, dürfen wir jetzt die Namen hier eigentlich aussprechen, Barbarian-Szene angeguckt. dachte, okay, also die Grafik ist scheiße, aber so, ich kann durchaus verstehen, warum es damals umstritten war.
Ja, natürlich kann man es verstehen.
Wenn der Kopf da liegt und dann noch mal weggekickt wird, das ist schon für die heutige Jugend wahrscheinlich normal, aber damals hatte mich das doch fasziniert.
Aber aus uns ist auch was geworden. Wir sind erfolgreiche Blogger. die sich selbst mit über 30 noch mit Videospielen beschäftigen.
Apropos fasziniert, das wäre ja mal eine Gelegenheit, wo der Enk mir erklären kann, wie ein Spiel funktionierte, das ich zwar cool fand vom Zugucken her, weil er das nämlich eine Zeit lang gespielt hat wie ein Blöder, aber ich habe es nie so richtig verstanden. Carrier Command.
Ja, Carrier Command ist ja das Remake, was ich dem ich entgegenfieber, weil irgendeine russische Entwicklerbude schon seit Jahren daran programmiert und schon Videos, Promo-Videos ins Netz gestellt hat. Leider hört man da in letzter Zeit nichts mehr von. Ein absolut faszinierendes Spiel, weil es auf dieser kleinen Amiga-Kiste glaubhaft suggeriert hat, dass man in einem riesigen Inselgebiet sich bewegt mit einem Flugzeugträger und dass der kleine Rechner, den man damals hatte, quasi das ganze Gebiet in Echtzeit rendert und berechnet. Und also der Witz war, dass man hatte diesen einen Flugzeugträger, noch so ein paar Flugzeuge, die hießen, glaube ich, Mantas und so ein paar Landungsschiffe. Und ich hatte dann auch teilweise mal ein Flugzeug und ein Landungsschiff auf einer Insel gelassen, bin mit dem Flugzeugträger weitergefahren, man konnte immer so hin und her schalten, um quasi zu gucken, ob der Computer, auch wenn ich nicht da bin, heimlich also die Insel richtig weiter berechnet. Und natürlich wurde da ein bisschen getrickst und irgendwie da, wo man vorher irgendwas weggeschossen hatte, das war dann auf einmal wieder da, aber es war schon sehr cool. Und es war halt auch für damalige Verhältnisse doch schon eine ganz nette Grafik. Es war zwar irgendwie sehr pixelig, aber dafür butterweich gescrollt.
Ja, es war technisch total großartig, fand ich, also für die Zeit. Deswegen hat es mich auch fasziniert. Aber das hatte ja glaube ich, auch einen Multiplayer-Modus. Ne? Da konnte man gegeneinander spielen und das ging leider nie, weil ja, Erne wusste, wie es geht und ich nicht.
Ja, also der Witz war, man hatte da relativ viele Möglichkeiten. Dieser ganze Flugzeugträger hatte x Waffensysteme mit Bordkanonen und sonst was. Faktisch war es aber, wenn man einmal raus hatte, wie man mit diesen Fliegern einfach kamikaze-mäßig in den Gegner stürzt, war das alles relativ einfach zu machen. Und alle anderen Waffensysteme und Features brauchte man da gar nicht mehr. Was das Spiel dann auf die Dauer auch ein bisschen eintönig gemacht hat.
20 Jahre später.
Ja.
Ich schaue mir gerade das Video dazu an. Ich weiß jetzt auch, welches Spiel du meinst. Den Namen hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, aber an diese grafischen Buttons links und rechts, da erinnere ich mich ganz genau, an diese Icons. Und die Form von diesen Mantas, die war sehr, sehr prägend. Die erkenne ich sofort wieder.
Ja, und das Traurige ist, ich bin gerade noch auf der Website von diesem Invicta-Studio, wo steht seit, ich glaube, 2 Jahren steht da New Website and Information Coming Soon. Was wirklich schade ist, weil das Promo-Video sah sehr gut aus.
Und das war einer der die gleichen Typen, die Stalker entwickelt haben.
oder die Unchecked Aliens 3 arbeiten.
Ja.
Es war einer der Spiele, die so rein auf diesem Polygon-Look basierten. Ne?
Was ja, genau.
Der Amiga ja wirklich, oder? Ja, davor gab es keine Polygone. Kam das erst mit dem Amiga auf?
Nein.
Nein, hatte Elite. Der C64?
Elite. Also,
ja, logisch. Klar. Der Amiga konnte halt mehr Polygone gleichzeitig darstellen.
Und bunt.
Aber da ist ja wirklich keine einzige Textur drauf auf diesem Polygon bei dem Carrier Command.
Sind nein, da ging es halt um das Spiel und nicht um Eye Candy. Das, ja. Ja, genau.
Was gab es denn noch für coole Spiele?
Also die Spiele, die glaube ich auch alle gespielt haben, die können wir glaube ich aber heute skippen, weil da müsste man einen eigenen Podcast drum machen, sind die ganzen Adventures. Also die ganzen LucasArts Adventures von Monkey Island, bis Indiana Jones, die haben wir natürlich glaube ich alle gespielt. Die würde ich jetzt heute gerne überspringen, weil die waren halt auch nicht sehr Amiga-typisch und da ging es halt wirklich nur um 7 Disketten hin und her wechseln. Da kam der Begriff Disc-Jockey auch zu seiner Ehrung. Seid ihr einverstanden?
Ja, über die Dinger wird auch viel zu viel und viel zu oft geredet und einige werden auch für meinen Geschmack immer zu gut geredet. Also ich fand, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ich fand Monkey Island ja gar nicht mal so toll wie viele andere Leute. Ich fand andere Spiele von LucasArts besser, deswegen skippen wir das Thema am besten komplett.
Mhm. Dann Spiele, die man auf keinen Fall auslassen darf, sind glaube ich Another World und Flashback. Da haben wir ja im Vorgespräch schon fasziniert festgestellt, wir sind alle davon ausgegangen, dass Flashback und Another World vom Nachfolger sind oder miteinander zusammengehören. Was ja so gar nicht der Fall ist.
Nee, die waren einfach nur vom gleichen Entwickler, also vom gleichen Publisher.
Genau.
Ja. Aber hatten auch einen ähnlichen Stil irgendwie.
Ja, es lief ja eigentlich so spielerisch auf das gleiche Prinzip hinaus. Also, ja, Typ läuft durch die Gegend und ballert auch Sachen. Gut.
Wobei das Überleben ja im Vordergrund stand. Das Ballern würde ich jetzt da nicht in den Vordergrund stellen. Da ging das Ausweichen und das geschickte Rumschleichen, um die also die Levelabschnitte zu schaffen, die Screens, in denen man sich auch mal vorbeischleicht, stand da schon im Vordergrund. Oder den richtigen Jump zu erwischen.
Ja, ich glaube, warum die wirklich miteinander verwechselt oder in Zusammenhang gebracht werden, ist, dass ich denke, Another World war das erste Spiel, wo man wirklich Figuren aus Polygonen hatte, die auch wirklich von der Animation her sehr menschenähnlich aussahen zum ersten Mal.
Und, ja, Animationen waren super geil. Die waren echt toll aus.
Und das war halt was Flashback dann fortgeführt hat und dann noch verbessert hat und dann, wo halt einfach nochmal so ein grafischer Sprung nach vorne war. Und ich glaube, allein einfach, weil die Animation und die Darstellung der Figuren ähnlich war, hat man es dann miteinander in Verbindung gebracht.
Ja. Another World war übrigens so produziert, dass diese die Animationen mit Video aufgezeichnet haben und dann Pixel für Pixel nachgezeichnet hatten, so wie bei oder eben dann mit Polygonen umgesetzt haben, aber wirklich Bild für Bild, wie bei Prince of Persia beim ersten auch. Deswegen sah das so flüssig aus. Und worauf ich mich sehr freue, ich habe gestern gelesen, Another World wird fürs iPad umgesetzt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, das ist ja von Apple.
Und Another World hatte eine sehr schöne Atmosphäre, fand ich. So diese mystische Welt. Man weiß nicht genau, wie man da hingekommen ist und so weiter. War sehr, ohne groß Textblöcke und ohne Sprachausgabe, hat es eine sehr schöne Atmosphäre erzeugt, fand ich.
War aber auch scheiße schwer, ne?
Ja. Durchaus, ja. Erinnert dich noch jemand an die Nudity-Scene, die es da gab? Ganz am Ende schwenkt die Kamera durch ein Alien-Badehaus und da sieht man dann lauter Alien-Haremsdamen, die da nackt an so einem riesen Pool sitzen.
Nee, weiß ich nicht.
Nee, echt jetzt. Ja, ich fand, also für die damalige Zeit, das war jetzt auch erwähnenswert, also 91, da haben das ja nicht viele gemacht, also außer natürlich, es gab ja diese ganze Schmuddelsoftware auf dem C64 und so, aber so in einem ernsthaften Spiel war das ja damals noch seltener als heute.
Na, dann freue ich mich umso mehr auf die iPad-Version. völlig unrelevant damit jetzt aber, weil es gerade hier drunter steht in unserem Dokument, Pinball Dreams, Pinball Fantasies. Habe ich ewig gezockt.
Ja, der absolute Klassiker.
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich als die Pinball-Spiele aufkamen, ich schon dann mittlerweile auf den PC gewechselt war, weil ich kann mich daran erinnern, das erste Spiel, was mich auf dem PC richtig fasziniert hat, war, ich weiß nicht, ob es Pinball Dreams war oder irgendein Pinball-Spiel, die habe ich glaube ich auf dem Amiga alle übersprungen oder hatte dann schon keinen Amiga mehr.
Die waren auf jeden Fall sehr super, weil die Ballphysik wirklich, also ich war damals schon ein großer Flipper-Freund, Flipper klingt jetzt nach Delfin, ein großer Pinball-Freund und die Physik war dort zum ersten Mal so richtig glaubhaft umgesetzt, auch wenn es halt gezeichnet war und 2D, also man hat ja nur von oben auf den Tisch drauf geschaut. Die ganzen Pinball-Spiele, die danach kamen, haben ja versucht, diese ganze 3D-Geschichte nachzubauen. Aber meine Lieblings-Pinball-Spiele sind immer noch diese zwei. Ja. Auch der dritte Abschnitt war schon nicht mehr so gut. Da gab es dann so unrealistische Flipper mit Warp-Zones und solchen Geschichten. Fand ich dann irgendwie nicht mehr so gut.
Wie hieß denn der dritte?
Ah, Pinball.
Illusions? War das Illusions?
Ja, genau. Pinball Illusions hieß das, glaube ich.
Ja, aber den habe ich, glaube ich, auch nicht mehr gespielt.
Von den ersten beiden gibt es auch sehr schöne iPhone-Umsetzungen, die wirklich empfehlenswert sind, wo die Grafik nochmal richtig schön angepasst wurde. Und das ist tatsächlich was auch heute einfach noch Spaß macht. Also, was man einfach mal zwischendurch anschalten kann und dann genauso wieder drin versinkt wie vor 10 Jahren oder vor 15. Oder vor
wie. Finde ich auch sehr schön. Funktionieren erstaunlich gut auf dem iPhone, ja, finde ich auch. Enk, du hast doch sicherlich Mad TV auch gespielt, wenn du Ports of Call gespielt hast.
Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich könnte ja auch noch nicht mal genau sagen, warum, aber das hatte mich irgendwie nicht so angesprochen. Wahrscheinlich war es nicht seriös genug. Man hat diese Wirtschaftssimulation auch gerne mal, also Ports of Call war auch ein ernstes Spiel, Mad TV ja dann eher nicht so.
Nee, überhaupt nicht. Man konnte doch den 99. Stock hochfahren in diesem Hochhaus und dann eine Perlenkette. Das eigentliche Ziel des Spiels von Mad TV war ja gar nicht, ein gutes Fernsehprogramm zu gestalten, sondern die Tochter des Chefs irgendwie zu heiraten. Dann hatte man es doch, glaube ich, durchgespielt.
apropos Ports of Call, gab es da nicht auch noch Oil Imperium?
Das haben wir doch auch gespielt. Das ist aber C64, glaube ich, gewesen. Kann das sein?
Sicher? Nee, Oil Imperium war, glaube ich, auch Amiga.
Habe ich auch am Amiga gespielt, ja.
Ja, das haben wir regelmäßig gespielt.
So quasi, das waren ja alles, die hatten ja alle so einen Hotseat-Modus. Da hat man dann, entweder hat man immer gesehen, was der andere da gerade für Sabotageakte in die Wege geleitet hat für den Gegner, oder man hat sich dann immer weggedreht.
Ja. Ihr müsst mal kurz erklären, ihr saßt zusammen vorm Amiga als Kind, oder wie?
Ja, als Kind würde ich nicht sagen. Also Amiga-Zeit, da war ich ja schon 18 mindestens.
Alter Sack.
Aber wir kennen uns seit der 5. Klasse. Also wir haben quasi die C64 und Amiga-Zeit, die haben wir so zusammen verbracht. Also Internet gab es ja noch nicht. Internet gab es schon, aber WWW gab es nicht in den 80ern. Und dann haben wir halt uns immer getroffen. So, wir wohnten 5 Kilometer voneinander entfernt. Und da haben wir dann unsere Nachmittage, auch im Sommer, wenn alle normalen Jugendlichen im Schwimmbad waren, haben wir dann halt Amiga gespielt. Und regelmäßig kam dann Engs Vater rein und sagte, geht doch raus, draußen ist so schönes Wetter.
Ja, aber ist das heute noch anders? Ich meine, heute sitzen die Kids dann vor der Xbox, oder?
Ja, aber alleine. Aber nicht mehr zusammen, ja.
Ich glaube auch. Das ist auch der große Unterschied. So, wenn ich daran denke, wie ich früher Amiga gespielt habe, ich habe immer irgendwie in Erinnerung, dass Leute um mich rum saßen. Ja. Also ich habe damals mit meinem besten Kumpel, den ich auch heute noch kenne, auch gespielt immer. Schöne Grüße, Jens. Der bei mir auf der Straße gewohnt hat und wo man einfach jeden Tag hingelaufen ist und sich zusammen vor die Kiste gesetzt hat. Also die meisten Spiele, an die ich mich erinnere, habe ich irgendwie zu zweit gespielt.
Was aber auch daran lag, dass nicht alle einen Computer hatten oder von ihren Eltern einen bekommen hatten. Also ich war noch mehr Teenager als du vielleicht, Herr Zwei, aber bei mir waren auch Leute dann da, die halt zu Hause entweder nur einen C64 hatten. Oder ich bin halt bei denen gewesen, wenn wir Spiele gespielt haben auf dem C64, als ich noch kein Amiga hatte. Also man ist immer zu den Leuten hin, die halt ein tolles Gerät hatten. Und es gab natürlich viel mehr Splitscreen-Modi als heute.
Es gab generell, also entweder Splitscreen oder was wir auch auf der Liste hatten, war Silkworm, wo es halt auch einen schönen Zwei-Player-Modus gab. Ja. Es gab halt, ehrlich gesagt, wenig Spiele, die man nun komplett alleine gespielt hat. Die meisten waren auch für einen Zwei-Spieler-Modus ausgelegt. Und zwar für einen Zwei-Spieler-Modus direkt vor dem Bildschirm, weil man da Netzwerksgeschichten damals noch nicht so kannte.
Und der beste Spielmodi von allen ist ja immer noch der gewesen, dass man gesagt hat, jeder ein Leben.
Genau.
Genau, genau.
Der Bro-Mode. Weil damit konnte man sich ja wirklich beweisen, wenn man mit einem Leben möglichst weit gekommen ist, war man ja besser als der andere.
Aber man hat auch direkt unter einem ganz anderen Druck gestanden. Ne? Es war nicht nur das Spiel, was dann unter Druck gesetzt hat, sondern da saßen halt teilweise auch bis zu 4 Leute um einen rum oder so und haben alle darauf gewartet, dass man auch nur irgendeinen kleinen Fehler macht.
Und besonders geil war es dann, gib mal dem Manu den Joystick, der kann den Endboss gut oder sowas.
Nein, aber es war auch bei Gianna Sisters oder so, wo man halt mit 2-3 Leuten spielen konnte, die halt abwechselnd dann immer, sobald einer gestorben war, kam der nächste dran. Und es war halt ein bisschen frustrierend, wenn man selber noch 3 Level zurückhinkte, während der andere schon sämtliche Bonuslevel abgeräumt hat.
Aber das ist doch total faszinierend, wenn man überlegt, dass unsere Eltern, was damals schon für ein super asoziales und nutzloses Hobby gehalten haben, es war damals noch mehr, also sozialer als heute. Weil das ist jetzt Definitionssache. Jetzt werden alle aufschreien und sagen, nein, ich verstehe mich total gut mit allen in meiner WoW-Gilde. Und das sind auch echt meine Freunde. Ist das für mich persönlich ja natürlich gewesen, dieser Austausch von sicheren Kopien auf dem Schulhof und dass man sich halt immer bei Leuten getroffen hat, ne? Zum Zocken und so weiter. Und
also heute Chris, ist das nur noch verabreden
über Twitter, auf welchen Server man nachher geht.
Aber Chris würde dir, also Chris, unser Chris hier von, nicht Christian, sondern Chris, der hat ja auch sehr lange WoW gespielt und die treffen sich wirklich relativ häufig, 1 oder 2 Mal im Jahr zum Grillfest in ihrer Gilde.
Relativ häufig, 1 oder 2 Mal im Jahr.
Ja, also
verkleidet man sich da auch oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Ich glaube, es ist kein Live-Rollenspiel, nein. Ich glaube, Also ich kenne auch Leute, die wirklich ihre Freundin in der Gilde gekriegt haben und so weiter und so fort, was jetzt auch Bände sprechen kann. Aber ich glaube, dass diese Gildensituation schon nochmal mehr zusammenschweißt als jetzt nur die Freundesliste auf Xbox Live oder sowas, ja, weil da kenne ich wirklich fast niemanden.
Du sitzt halt trotzdem irgendwie alleine zu Hause erstmal. Und ich meine, wir haben uns damals einfach fast jeden Tag gesehen und wir waren halt dann auch mehr als zwei oder drei. Und man ist dann auch einfach mal, man hat da vorgesessen und irgendwann gesagt, okay, lass uns doch mal rausgehen auch zusammen.
Nö, hat bei uns keiner gesagt.
Also es war schon irgendwie was anderes. Heute sitzt du dann halt 8 Stunden in deiner Hütte und unterhältst dich irgendwie mit Leuten, die du vielleicht einmal in deinem Leben bislang gesehen hast. Und damals war es einfach so Freunde unter sich, die auch irgendwie andere Sachen zusammen gemacht haben.
Also du hast doch auch mal im Clan gespielt, oder?
Ich habe auch im Clan gespielt, aber ich habe die Leute auch tatsächlich relativ regelmäßig gesehen, beziehungsweise ich kam in den Clan darüber, dass ich damals Gameparents gegründet habe und quasi mit meinem Mitgründer zusammen, also der hatte den Clan schon und da hat man dann auch LAN-Partys und so zusammen gemacht. Also das war halt auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber das war halt auch erst über 15 Jahre später, nach meiner Amiga-Phase.
Gut, wenn wir gerade bei Multiplayer-Spielen sind, einer der coolsten Amiga-Multiplayer war North and South, um möglichst viele TH in einem Satz unterzubringen. das war wirklich grandios. Es war so simpel, arkadig und hatte trotzdem relativ viel Tiefe, fand ich, weil man wirklich gezielt auch dann die Brücke in der Mitte, also es war natürlich Nord gegen Südstaaten und im Zwei-Spieler-Modus fand ich das sehr unterhaltsam. Besser als im Singleplayer auf jeden Fall.
Ich habe immer auf den Sack gekriegt.
Ich habe den Enk immer besiegt. Deswegen kann ich mich gut daran erinnern.
Echt? Hattest du einen Cheat oder jetzt kannst du es ja sagen?
Nee, ich war einfach besser. Ich habe immer gewonnen.
Ach so.
Da spielt dir vielleicht deine Erinnerung einen Streich, aber das war so. Glaub mir. Nee, das war ein super Spiel. Das war echt, vor allen Dingen, das war ja auch, das hat sich nicht so ernst genommen. Ne? Das war ganz witzig und ich weiß noch, da hat man dann irgendwie, da gab es auch irgendwas mit Indianern und dann hatte dann irgendwie der Soldat Pfeile hinten im Hintern stecken und so. Und das war halt sehr cartoonig.
Es war sehr cartoonig, die hatten alle so Knubbelnasen und der Fotograf am Anfang war der Startbutton und dem konnte man auf dem Hintern klicken und dann hat er so gemacht. Stimmt. Und das sieht man auch in dem YouTube-Video. Ich habe extra nachgeschaut.
Strategiespiele waren sowieso auf dem Amiga wesentlich stärker als noch auf der Generation davor, also C64 und Co. Also ich kann mich da an ganz viele erinnern. Also Carrier Command zum Beispiel hatten wir ja schon. Megalomania, eins der ersten Echtzeitstrategiespiele. Die Battle Isle-Dinger natürlich. Die hat doch auch jeder gespielt, oder?
Oh ja, Battle Isle habe ich wirklich stundenlang gespielt. Ja.
Und History Line.
Wobei History Line,
großartig. Da gab es ja auch nur den ersten Teil, ne? 1914 bis 18.
Das war aber nur ein Skinning für Battle Isle, oder?
Das war im Endeffekt Battle Isle in historisch mit Skinning. Ja. Was ja damals also, eigentlich als größere Serie angelegt war, aber ich glaube, das ist beim ersten Teil geblieben.
Also Battle Isle hat mich zum Rundenstrategiespieler geprägt. Auf jeden Fall.
Ja, ein Genre, das ja heute noch für Freaks ist, ne? Also es gibt ja immer noch
rundenbasierte
Strategiespiele, aber es ist ja wirklich eigentlich ein totes Genre.
Naja, also ein paar japanische Rollenspiele sind ja natürlich auch sehr rundenbasiert. So die ganze Final Fantasy Reihe war immer rundenbasiert. Ja, aber so auf diesem Strategielevel ist es wirklich bei Battle Isle geblieben und dann eigentlich nur noch Civilization so als Hauptvertreter.
Ja, es gab ja auf dem PC auch lange Zeit noch diese ganzen Panzer, Erster, Zweiter Weltkriegs
Panzergeneral.
Ja, die gibt's wahrscheinlich heute noch, aber ich möchte nicht wissen, was für Stückzahlen die absetzen.
Advance Wars darf man auch nicht vergessen.
Stimmt, natürlich. Das ist ja Battle Isle in Japanisch. Ja.
Genau. Aber auch sehr, sehr lustig. Also das habe ich sogar auf dem Nintendo DS gespielt.
Das ist richtig gut, ja. Nee, ansonsten hat natürlich die Real-Time-Strategy ist dann natürlich durchgestartet. Und ich glaube, Dune 2 habe ich auch schon nicht mehr auf dem Amiga gespielt. Kam das für Amiga raus? Das war, glaube ich, schon meine erste PC-Geburt.
Das kam, aber das habe ich auch schon auf dem PC gespielt. Ich habe den ersten Teil aber noch auf dem Amiga gespielt. Das der sehr unterschätzte erste Teil. Ja, das war ja auch Strategie. das hatte ja auch einen Strategieanteil. Das war ja so ein Genre-Mix.
Ja, also ich fand damals Dune 1 tatsächlich sogar den besseren.
Kann man die vergleichen?
Nicht wirklich.
Die Spiele direkt miteinander nicht, nee.
Also im Endeffekt war ja Dune 1 so ein bisschen irgendwie Adventure mit so ein bisschen Strategie und Wirtschaftssimulation. Man hatte ja irgendwie auch so seine, habe ich doch richtig in Erinnerung, oder? Man musste doch auch irgendwie den Planeten erschließen und da sein Gewürz abbauen und so, ne?
Ja.
Ja. Gewürz, genau. Ja,
also Spice. Also wenn man den Wüstenplanet liest, dann steht in der deutschen Fassung tatsächlich auch Gewürz.
Also Dune 1 hat sich auf jeden Fall ganz stark an dem Film von David Lynch orientiert, wohingegen dann Dune 2 und dann gab es ja noch diese ganzen Remakes da von Westwood. Die haben sich da ja ein bisschen loser dran gehalten an das Universum, ne?
Da gab es eigentlich nur noch die Sandwürmer und das Gewürz und die Fraktionen. Aber die Story war ja wirklich sehr eigenständig. Ja. Ja, wie sieht's aus mit Sportspielen? Da fällt mir eigentlich als allererstes Sensible Soccer ein. Das hat mich ein paar Joysticks gekostet, das Spiel.
Tja, so war das denn Amiga-typisch eigentlich? Ja. War das nicht ein Atari-Ding? Hab ich so, das
nee, also Sensible Soccer haben wir auch gespielt, bis zum Erbrechen quasi.
Ja, wir haben uns extra so eine Ladung Billig-Joysticks gekauft, weil uns die Competition Pro zu kostbar waren. Man konnte den Ball nach dem Kicken so schön reinzirkeln. Ich habe mich ja nie für Fußball interessiert, auch heute nicht, aber Sensible Soccer war klasse.
Geht mir ähnlich. Also Fußball kann mich mal kreuzweise, aber Sensible Soccer war klasse und Fußballmanager war es, glaube ich. War auch ziemlich klasse.
Ja, klar. Auch in die Manager-Schiene, ja. Was gab es denn sonst Nennenswertes?
Naja, Summer Games, Winter Games etc.
Oh, California Games natürlich.
California Games, ja. Aber Winter Games, muss ich sagen, das habe ich damals sogar relativ lange gespielt, während die anderen, vom Spielerischen her, gut, Winter Games war auch recht überschaubar. Und California Games, es gab dann ja noch sehr viel abstrusere Geschichten danach.
Ging in Sex Games.
Das war auch Sport. Das war aber nicht von Epix. Nee.
California Games war deswegen cool, weil man hat ja nicht Länder ausgewählt, wie bei den anderen oder Nationen, sondern man hatte wirkliche Sponsoren, so wie Santa Cruz oder so, Skateboardfirmen waren dabei. Es gab ja Disziplinen, Surfen, Hacky-Sack und solche Geschichten. Was gab es denn noch für Disziplinen?
Diskus, glaube ich.
Diskus, was?
Oder?
Bei California Games?
Frisbee, meine ich, Entschuldigung.
Frisbee, ja.
So ähnlich, ja.
Ja, die alten Leute sagen Diskus werfen, das ist schon. Damals noch mit Steinen. Aber das tat dann irgendwann zu weh und dann haben sie die Dinge aus Kunststoff gemacht. Aber ich fand ehrlich gesagt, natürlich bin ich auch mit Summer und Winter Games angefangen auf dem C64, aber ich fand schon, dass World Games und California Games nachher spielerisch besser waren. Also nicht nur grafisch, sondern auch spielerisch.
Da war nicht nur das Gerüttel.
Die sind nur untergegangen, ne? Also irgendwie sind Summer und Winter Games immer die Klassiker geblieben und die meiner Meinung nach doch etwas besseren, die dann später kamen, die kennen dann alle nur noch unter ferner Liefen. Man hat sie gespielt, aber irgendwie sind sie bei den meisten wohl nicht so richtig hängen geblieben.
Ich fand die auf jeden Fall abwechslungsreicher von den Disziplinen. Es war halt nicht die typischen Olympiaden, wie man es halt so kennt, sondern die haben sich ja wirklich was einfallen lassen. Bei den World Games gab es doch ein über die Fässer springen und man konnte dann immer am Anfang sagen, auf der Eisplatte, man musste Schwung holen durch Rütteln und dann im richtigen Moment abspringen, um über die Fässer zu hüpfen. Man musste sich aber selber am Anfang einschätzen, wie viel Fässer man schafft und solche Geschichten.
Ja, ich fand auch das Cliff Diving sehr geil.
Das war cool. Christian, du hast dein Lieblingsspiel oder dein Lieblingssoundtrack noch gar nicht erwähnt. Du bist doch so ein großer Hülsbeck-Fan.
Ja, absolut. Wie heißt es? Jim Power and Mutant Planet.
Nee, das meine ich nicht.
Ach so.
Das kenne ich gar nicht.
Ich meinte die Wespe.
Die Wespe, Apidia, richtig.
Ja,
ja, auch, okay. Auch großartig. Den Soundtrack habe ich auch hier stehen. War auch an so
ich habe gerade das Cover von Jim Power angeguckt. Das ist schlecht.
Apidia war auch so ein Spiel, was man immer zu mehreren gespielt hat und wo man dann auch den Joystick rumgereicht hat, wo man dann allerdings ein bisschen schneller sein musste, weil meistens war es dann, oder oftmals war es dann so, und dann hat man den Joystick gerade abgegeben und der nächste war schon wieder tot. Weil er direkt in irgendeinen Schuss reingeflogen ist. ja, ein großartiges Shoot'em'up, was mal ein bisschen anders war, weil man halt nicht irgendwelche Raumschiffe gespielt hat, sondern tatsächlich mit einer Wespe oder Biene durch die Gegend geflogen ist und gegen andere Insekten gekämpft hat. Das Ganze war halt auch extrem bunt und man hat teilweise auch gar nicht erkannt, so wo ist jetzt Schuss und wo ist eine Pflanze im Hintergrund, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht auch. Und der Soundtrack war halt wirklich absolut fantastisch.
Und der Zwei-Spieler-Modus war klasse, weil der war so eine kleine Sonde, die um einen rumgeflogen ist, konnte man als Zweitspieler spielen.
Stimmt, das war auch cool.
Ja. Aber die Wespe war schon so ein bisschen roboterhaft, oder? Man hat doch dann auch so Upgrades und so bekommen. Das war keine echte Wespe, es war, glaube ich, so eine Roboter-Wespe.
Das war keine echte Wespe.
Doch, das war echt.
Meine Kindheit kaputt.
Ja, aber es waren ja keine Roboter-Upgrades, sondern es waren ja irgendwelche Bio-Upgrades. Also stimmt, du hast
eine genetisch manipulierte.
Du bist so ein bisschen zur Hummel mutiert irgendwann. Ja. Stimmt schon. Und ich glaube, du wurdest dann auch grüner. Ja, der andere große Hülsbeck-Soundtrack aus der Zeit ist halt Jim Power Newton Planet.
Neben Turrican natürlich.
Neben Turrican. Turrican war aber sehr viel früher und Jim Power ist im Endeffekt auch so ein bisschen Turrican-Abklatsch. Und ich finde zum einen total faszinierend, dass ihr das alle nicht kennt.
Nee.
Zum anderen habe ich neulich mir auch nochmal das Video angeguckt und war echt total erschrocken, weil ich habe es wirklich als richtig cooles Spiel in Erinnerung mit richtig schöner Grafik vor allen Dingen, wo es vor allen Dingen sehr viel Parallax-Scrolling damals gab, was ja auch so eine Sache war, die so in der Endzeit vom Amiga erst richtig aufkam. Ist im Endeffekt ein quietschbunter Turrican-Verschnitt. War noch ein bisschen schwieriger, war halt auch ein bisschen linearer. Man hatte diese Verzweigungen innerhalb der Level nicht. Ja, und war halt ein super großartiger Soundtrack. Also für diesen Titeltrack allein habe ich mir den Amiga damals an meine Stereoanlage angeschlossen und halt immer schön ordentlich aufgedreht.
Apropos, ich will das Spiel jetzt nicht lange besprechen, weil ich mich da auch nicht mehr so richtig dran erinnern kann, aber für die Zuhörer mal unbedingt auf YouTube Trax Warrior suchen. Mit X, also T-R-E-X Warrior. Das hatte ein richtig cooles Intro. Das fand ich damals immer super geil. Aber das nur am Rande.
Du meinst aber das richtige Intro vom Spiel.
Ja, ja, klar.
Ja, ja.
Das Richtige.
Manche verwechseln das ja, was jetzt das eigentliche Intro war. Ja, es gab ja so ein paar Grafikblender. Also Shadow of the Beast zum Beispiel fand ich spielerisch total
panne. Oh, ja, das wurde immer genannt als Referenzspiel, aber das war spielerisch der letzte Dünnpfiff.
Es hatte ein tolles Scrolling und grafisch war das auch echt beeindruckend, aber es war wirklich lasch. Einfach nur. Hat keinen Spaß gemacht einfach. Hat ewig geladen am Anfang, um die ganzen Bilder vorzuladen und ich habe schon immer gar keinen Bock mehr gehabt, das reinzulegen wegen den Ladezeiten.
Lionheart dagegen ging in eine ähnliche Richtung, sah aber total fantastisch aus und spielte sich auch noch gut.
Lionheart war das letzte Amiga-Spiel, das weiß ich auch noch.
Sozusagen, ja.
Das war das letzte gute Amiga-Spiel, was ich gespielt habe, definitiv.
Dann auch noch aus deutschen Landen. Wurde damals aber auch schlechter aufgenommen, als es vorher gehypt wurde. Also es war auch wieder so ein bisschen, es wurde ein Jahr lang aufgebaut oder so als Überspiel und hat dann in den Kritiken eigentlich gar nicht so gut abgeschnitten. War aber trotzdem ein gutes Spiel.
Man muss aber auch dazu sagen, weil du gerade sagst, aus deutschen Landen, der Amiga an sich war sowieso ein recht deutsches Phänomen oder zumindest europäisches Phänomen. In den Staaten, in den USA hat sich so gut wie gar kein Amiga verkauft. Also da gibt es diese Amiga-Kultur gar nicht, so wie es bei uns in Deutschland ja sehr verbreitet eigentlich war.
Wo wir schon mal dabei sind, was für Zeitschriften habt ihr denn damals gelesen? Also zu Amiga-Zeiten, welche Computerspielzeitschriften meine ich natürlich, habt ihr gelesen, um euch zu informieren?
ASM. Also vorrangig ASM. Dann gab es noch die Playtime. Die
Playtime, ja.
Amiga Games war damals ziemlich cool. Die kamen ja auch erst etwas später.
Und den Amiga Joker.
Amiga Joker, ja. Wobei den Joker habe ich tatsächlich erst so kurz bevor Lionheart rauskam, das erste Mal gelesen.
Also ich fand die Playtime damals sehr cool. Die war, glaube ich, das Neueste. Ich weiß noch, die gab es mal für eine D-Mark, die ersten vier Ausgaben oder so. Playtime. Da war irgend so ein Baby-Cover drauf.
Stimmt. Playtime war die so wahnsinnig große, geile Poster immer drin hatte, wo aber auch so irgendwie das Playtime-Logo den Platz eingenommen hat, den die anderen Zeitschriften-Poster so hatten, normalerweise. Also es war ein wahnsinnig großes Logo immer auf diesen Postern und man hat sich fast gar nicht mehr getraut, die noch aufzuhängen.
Was hast du denn gelesen, S2?
Ja, so etwa das Gleiche. Also Amiga, Joker, Powerplay und ASM, das waren so die Zeitschriften. Ich weiß aber, ich meine noch zu wissen, dass der Enk, der hat, glaube ich, gar keine Spielezeitschriften gekauft. Er hat sich, entweder hat er die bei mir durchgeblättert oder er hat sich, glaube ich, darauf beschränkt, genauso wie beim C64 schon damals nur die Beilagen irgendwie von den Markt- und Technikmagazinen zu lesen. Also die hatten hinten immer so einen kleinen, dünnen Spieleteil, nur so ein paar Seiten.
Genau.
Und das hat ihm gereicht.
Ich habe jetzt ist in der Tat, spricht nicht gerade für mich als Spieleexperten. Ich habe zu C64-Zeiten das 64er-Magazin gelesen und zu Amiga-Zeiten das Amiga-Magazin. Ich glaube, wir waren beide von Data Becker. Und die die Powerplay und die ASM habe ich immer bei dir gelesen, Spieler 2. Ja, bin ich auch so durch meine Jugend gekommen.
Ja, aber das fand ich halt todöde, weil es in da ging es dann über viele, viele Seiten, ging es dann um irgendwelche Desktop-Publishing-Anwendungen, irgendwelche Grafikprogramme und so weiter. Und am Ende dann halt irgendwie vielleicht 10, 16 Seiten Spiele. Die fand ich ziemlich blöd, die Zeitschriften. Also die haben quasi auch das Gleiche versucht wie Commodore. Und zwar so zu tun, als gäbe es tatsächlich einen Markt für sinnvolle Anwendungen auf dieser Maschine.
Hm. Ja gut, es gab auch schon den ein oder anderen Hardware-Tester, wenn man mal ein zweites Diskettenlaufwerk brauchte oder einen Drucker oder ähnliches. Da ist man bei der ASM eher weniger gut informiert worden.
Wobei die wichtigste Informationsquelle, das was jetzt die Magazine dann später im PC-Zeitalter für mich dann übernommen haben, war damals wirklich einfach so der Pausenhof. Also wenn Leute sagen, oh, das Spiel ist so geil, das musst du dir unbedingt anschauen, dann hat man sich's natürlich angeschaut. Da waren Magazine jetzt noch nicht so den hohen Stellenwert, wie sie dann ein paar Jahre später hatten, als ich dann nicht mehr so einen großen Freundeskreis um mich rum hatte, der Spiele fixiert war.
Aber man musste doch immer wissen, welche Spiele man untereinander tauschen möchte. Und dafür hat man noch Zeitschriften gebraucht. Also was bei euch nicht so, dass man sich auch... bei uns war es so, dass man sich auch tatsächlich zusammen hingesetzt hat und irgendwie durch Zeitschriften geblättert hat. So von wegen, ah, hier, guck mal, das und da müssen wir gucken, dass wir drankommen und so. Und ja.
Ja,
ich weiß nicht,
war bei mir noch ein bisschen... Ja, erzähl mal.
War nicht das Prinzip des Tauschens, dass man... im Prinzip alles getauscht hat, egal ob man es gut oder schlecht fand.
Ja, aber bevorzugt die von denen einem die Zeitschriften natürlich auch vorgeschwärmt haben, oder nicht?
Ja, aber den anderen Schrott hat man sich auch kopiert, oder?
Ja, wollte ich aber drauf hinaus. Also ich habe bei mir war das immer so, weil ich dann doch recht aktiv in der Szene war, dass die Zeitschriften eigentlich immer hinterherhinken. Also ich hatte die Sachen alle schon. Und mit Previews hat man damals, also heute sind ja Spielemagazine zu 2/3 mit Previews gefüllt und das war damals noch nicht so. Also man hat nur, man hat von den Spielen erfahren, wenn sie rauskamen oder vielleicht einen Monat vorher, dass sie rauskommen. Und also die Zeitschriften, ich habe dann immer quasi Tests gelesen zu Spielen, die ich dann schon seit Wochen hatte.
Wo du gerade bei Szene bist, wie ist das eigentlich so, wenn die Polizei bei einem an der Tür klopft und einem den Computer wegnimmt?
ja, das kann ich ja mal kurz erzählen, weil ich bin jetzt nicht vorbestraft oder so, sondern es war damals noch ein ganz neues Phänomen und es gab keine Gesetze. Und ich war...
das ist ja wie im Wilden Westen.
Die Geschichte mit der Kripo, das war ja irgendwie, da war ich noch unter 16. Das war auf dem C64 und erstmal war ich nicht strafmündig und zweitens gab es auch noch keine konkreten Gesetze. Das lief dann so ab, dass die dann den Rechner mitgenommen haben und die Diskettenboxen mit dem Lastwagen weggefahren haben. Und irgendwann hat man halt zwei, drei Monaten dann aus der Asservatenkammer, nachdem das eingestellt wurde, den C64 wiederbekommen und hatte dann aber irgendwie schon wieder gefüllte Diskettenboxen zu Hause.
Und die Disketten haben die behalten?
Die Disketten haben die behalten und vernichtet oder ihren Kindern mit nach Hause gebracht, ich weiß es nicht. Aber es war damals noch nicht so heiß. Also die waren hilflos. Also das war so wirklich so nach dem Motto, also die Kripo-Beamten, die dann vorbeikamen, das war so nach dem Motto, so sehen die Disketten also aus. Ja, also die hatten keinen Plan. Das war Mitte der 80er. Und da gab es weder die Gesetze noch die Beamten, die dafür ausgebildet waren. Und deswegen kam man da immer mit einem blauen Auge davon. Ja, und später, als ich dann älter war, da habe ich dann ja auch immer mehr Spiele gekauft. Und je mehr Geld ich zur Verfügung hatte, desto weniger Raubkopien wurden das. Also ich habe irgendwann als Student eigentlich meine Spiele dann auch gekauft.
Das ist ja auch der typische Werdegang eigentlich.
Ja.
Dass man also heute kann man sich alle Spiele kaufen. Dank dem Pfundpreis ja sowieso und kann keins mehr spielen und früher war es genau andersrum.
Das ist natürlich eine sehr fragwürdige Moral letztendlich zu sagen, ja, solange jemand nicht viel Geld hat, ist das ja okay mit dem Raubkopieren und sobald jemand Geld hat, wird es dann böse, weil er könnte sich die Sachen ja auch kaufen. Das ist ja auch wieder, ja, da in dem Bereich hat ja sowieso jeder seine eigene Moral und keine ist eigentlich so richtig haltbar. Also ich will das jetzt auch nicht irgendwie schönreden. Das war kacke, aber ich hätte damals nicht die Möglichkeit gehabt, mir den ganzen Krempel zu kaufen. Dazu kam ja noch, dass wir in der niedersächsischen Pampa wohnten und das nicht so große Kaufhaus ja total weit weg war. Also es gab ja auch dann direkt vor Ort keinen Laden, wo man jetzt irgendwie die Spiele hätte kaufen können.
Wie sah es eigentlich aus mit Konsolen? Also ich meine, wir haben vorhin gesagt, der Amiga war eine Konsole. Ich bin dann eigentlich vom Amiga zum PC direkt gewechselt. War wahrscheinlich bei euch auch so, gell? Es gab ja die Konsolenkinder, die halt mit dem Super Nintendo oder mit dem NES angefangen haben. Oder die Computerkinder, die dann Amiga und C64 hatten. Habe ich immer so den Eindruck. Man ist da sehr selten zweigleisig gefahren.
Amiga, 4 Jahre Pause und dann PlayStation 1.
Ja, ich habe diese ganzen Konsolen übersprungen. Also meine erste Konsole war tatsächlich die PlayStation 2 am Ende ihrer Lebensspanne und dann der GameCube. Also vorher waren in den 90ern waren Konsolen für mich kein Thema. Ich bin dann vom C64, Amiga, PC und dann war ich in den 90ern eigentlich reiner PC-Spieler.
Ich habe ja bis heute keine einzige Konsole. Die Wii mal. Die Wii vielleicht abgesehen, aber bin direkt zum PC gewechselt und ich muss sagen, also wer hat ja eben schon gesagt, dass der Amiga eigentlich typischerweise auch als viele Konsoleneigenschaften hat und das ist das, was ich bis heute tatsächlich auch beim PC ein bisschen vermisse, sowieso diese ganzen Arcade-Geschichten, aber auch das Modul oder Diskette rein und Spiel läuft. Das ist beim PC ja bis heute eigentlich nicht so, sondern da wird erstmal 3 Stunden installiert.
Ja, leider.
Ich glaube auch, was den Amiga ein bisschen eher zu einer Konsole gemacht hat, war einfach, dass man den an den Fernseher angeschlossen hat.
Und dadurch ich hatte diesen richtig schönen Amiga-Monitor.
Echt? Ich hatte den schön am Fernseher. Weil das war ja das Schöne beim 600er, der hatte halt dann schon den Fernsehausgang mit drin.
Also den Amiga, den hatte doch, glaube ich, jeder mit Monitor. Also ich kenne keinen, der den am Fernseher angeschlossen hat.
Nee, bei C64 war das normal. 600er. Genau, ja.
Stimmt, ach richtig, für den 500er gab es dann nur diese komische Box.
Man musste den Monitor kaufen. Also man musste, genau, wenn man den an den Fernseher am Fernseher betreiben wollte, musste man noch ein Extra-Teil kaufen.
Ich sag ja Apple-Prinzip.
Ja. Ja, aber beim 600er war halt der Anschluss für den Fernseher mit drin. Das war dann mein Vorteil wieder. Weil ich war es halt auch vom C64 gewohnt, den direkt am Fernseher zu betreiben.
Den Amiga-Monitor gab es auch nur in einer Größe. Es ist ja nicht so, dass man da irgendwie unterschiedliche Auflösungen hatte. Es war immer das gleiche Gerät. Bei allen Leuten stand das gleiche Gerät. Deswegen liefen die Spiele auch so performant. Die konnten ja genau auf diese Hardware optimieren. Die einzige Erweiterung war ja wirklich die Speichererweiterung und das zweite Diskettenlaufwerk. Mehr gab es ja nicht.
Aber es ist wirklich dieses Argument, was PC-Spieler, Konsolenspielern in Diskussionen immer an den Kopf werfen, so nach dem Motto, ja, wer an der Konsole spielt, ist zu doof, um einen PC zu benutzen. Ich habe das jetzt vor ein paar Tagen ja wieder gehabt mit Bulletstorm. Erstmal installiert das Scheißding auf dem PC. Ich finde das Spiel gut, kann ich mal eben sagen, aber es installiert irgendwie fast eine Stunde. Warum auch immer. Also ich habe es nicht an meinem Rechner. Und und danach habe ich dann nochmal 3 Tage gebraucht, um mit irgendwelchen Informationen in amerikanischen Foren die Grafikbugs zu beseitigen, so dass ich dann auch nach 3 Tagen dann so richtig angefangen bin zu spielen. Und da habe ich wieder gedacht, oh Mann, ihr müsst euch auch nicht wundern, wenn das mit dem PC nicht mehr so richtig läuft.
Bevor wir jetzt in die alte Konsolen gegen PC Gebäsch-Reihe eintreten, lasst uns noch mal kurz zu den Zeitschriften zurückkommen. Was war denn da euer Favorit? Also ich fand bei aller Vielfalt, die es damals auch schon gab, immer noch die ASM trotzdem so relativ konkurrenzlos, zumindest also wirklich was die Texte anging.
Ich habe alles gelesen, was ich in die Finger kriegen konnte, ehrlich gesagt. Ob das jetzt bei Freunden rumlag oder ich habe mir auch viele Hefte gekauft, irgendwie, weil ich einfach so diesen Informationsdurst dann irgendwie trotzdem hatte. Das habe ich dann gar nicht so unterschieden. Ich habe ein paar Redakteure fand ich halt besser als andere, aber so als ganze Zeitschrift konnte ich jetzt nicht sagen, das war die beste.
Also so eine Erinnerung würde ich auch sagen, dass die ASM also hat in meiner Erinnerung ein totales Billig-Image. Also ich kann mich an diese furchtbaren Comics erinnern, die da immer drin waren.
Space Welt, war super.
Ja, genau, war super.
Ich fand den immer scheiße, ehrlich gesagt. Ich fand den super.
Ja, der war auch scheiße.
Ja, okay.
Also es hatte eher insgesamt was von so einem Fanzine und nicht von einem Hochglanzmagazin wie jetzt zum Beispiel die Powerplay oder so, die auch allein vom Papier her schon deutlich besser war. Mhm. Hat vielleicht auch den Charme der ASM ausgemacht, dass es wirklich eine Szene-Zeitschrift war.
Ja, zu dem Thema kann ich eigentlich nichts Nettes sagen. Also ich habe zwar alle Zeitschriften damals gelesen, aber irgendwann Ende der 90er kam dann so die Erkenntnis, oder kam quasi die Einstellung bei mir auf, die sind alle doof. Und die schreiben alle doof und im Grunde genommen habe ich quasi die letzten 15 Jahre meines Lebens mit doofem Spielejournalismus verbracht. Und dann, das war ja auch die Idee, dann irgendwann mal selber zu schreiben, ne? Und ich finde gerade, ich will jetzt nicht, das wird ja immer gerne gehört mit dem Bashing, ich will jetzt nicht auf die Spieleveteranen jetzt irgendwie wieder losgehen, aber gerade diese Herren zum Beispiel, die so als Urgesteine gelten, also wenn ich hier in meinen alten Kartons krame und mir mal irgendwie was vom Boris Schneider durchlese, damals noch ohne Jone, dann denke ich mir immer, meine Güte, wie sind die zu ihrem Status gekommen? Also das ist dann immer nur die Erklärung, es gab ja nichts Besseres.
Ja, aber genau bei den Herren war ich auch, das war das erste Mal, die haben es halt irgendwie auch geschafft, damals sich auch mit ihren Gesichtern möglichst oft im Magazin abzudrucken und dadurch so einen Kultstatus heute zu haben. Also ich weiß, diese Amiga-Player-Zeiten oder Joker, ich kann mich da an keinen Namen mehr erinnern von diesen Leuten. Aber so bei PC-Player-Zeiten fing es dann an, dass so diese, die damals ja schon lange dabei waren, das waren ja die ganzen Leute, die dann PC-Player und GameStar später gegründet haben, die waren ja am Anfang bei ASM und Powerplay und sowas alles dabei. Das waren ja genau die Herrschaften. Und da fing es an, dass ich Fan von so einem Magazin wurde, wegen diesen Leuten auch. Weißt du? Weil die sich halt auch so platziert haben. Und da kam das erst überhaupt auf, so richtig, oder? Gab es davor in den Magazinen schon die Leute, die mit ihren Fotos neben Artikel sich dauernd präsentiert haben?
Das gab es damals schon in der 64er, glaube ich, ne? Bei den Spielen, oder nicht?
Aber blieb bei mir nicht so hängen irgendwie.
Eng? War das nicht damals in der 64er schon so, dass es da diese Autorenbilder gab?
Das mag sein. Ich kann, also bei den Spielzeitschriften, auch gerade Powerplay und so, war es halt noch was Besonderes, weil sie halt quasi die Wertung in den Autorenbildern enthalten war. Weil es gab immer irgendwie einen Smiley, einen weniger lustigen Smiley und sonst was als Foto von den Redakteuren, die halt dann irgendwie Daumen hoch, Daumen runter machten und so. Das ist natürlich ein bisschen präsenter, als wenn du einfach nur so ein kleines Mühlchen da drin hast, die sich natürlich auch sehr einen Spaß draus gemacht haben, da entsprechend mit der entsprechenden Grimasse ihr Statement zum Spiel abzugeben. Das ist natürlich auch hängen geblieben.
Aber ich weiß noch ganz genau, die Erstausgabe von PC Player, da stand dann vorne drauf das neue Magazin von Lenhardt und Co. Und da waren die Herrschaften drauf. Ich meine, ist klar, dass man dann auch diesen Kultstatus dann eben ausgebaut hat und auch mit den Namen hausieren gegangen ist. Ist doch logisch.
Das war aber in der Zeit auch noch eine sehr kleine Runde von bekannten Autoren, ne? Die sich ja teilweise bis heute rüber gerettet haben. Also auch wenn sie jetzt ihr Gnadenbrot bei Microsoft verdienen müssen. Und in Einzelfällen. Es ist so, dass das schon wenige Leute waren, ne? Also die dann im Grunde genommen zwischen allen bekannten Zeitschriften, die wir vorhin genannt haben, hin und her gesprungen sind. Das war so ein bisschen irgendwie mit den Frauen in irgendwelchen Klicken.
Wenn ich da mal also, cool fand, war Rainer Rossiert bei der Playtime. Ich glaube, das war da auch der Einzige, der sich hat nicht abbilden lassen.
Das war der Leserbrief-Onkel.
Genau, der war super.
Der hat einen Leserbrief mal und der hat immer unterschrieben mit "Wenn die Hölle zufriert" oder irgend sowas. Der hat sich auch ziemlich fett platziert da immer, ja.
Ja, aber
da würde ich gerne mal wissen, was der heute macht.
Lassen. Also das war ja,
aber ich glaube, der war zu hässlich dafür. hat er immer selbst behauptet in den Kommentaren. Es wurde immer gefragt, warum er nicht auf dem Redaktionsfoto ist. Und hat er immer gesagt, er findet sich nicht fotogen oder so.
Also ein schwaches Argument, das hat seine Kollegen ja auch nicht abgehalten.
Natürlich.
Stimmt.
Naja, also ich habe es damals sehr genossen, diese Phase. Mich hat es auch damals nicht gestört, die Herrschaften. Ich habe das irgendwie auch mitgefeiert. Man wächst da, glaube ich, einfach raus aus diesem Alter. Du warst ja schon ein paar Tacken älter. Vielleicht hast du es früher durchschaut.
Meinst du mich jetzt?
Ja.
Ja, nee, was heißt durchschaut? Also es war ja schon so, dass ich ja auch damit groß geworden bin. Wir sind ja alle mit diesem Spielejournalismus in Deutschland groß geworden. Also ich weiß gar nicht, ob der in den USA oder England alternativ war, weil zu der Zeit hatte man jetzt keine Zeitschriften aus Übersee.
Selten.
Aber es ist schon so, dass ich den heute also verachtenswürdig finde. Also allein diese Etablierung das kam erst in den 90ern, ne? Diese immer absurderen Prozentwertungssysteme und so weiter, das ist alles eine Geschichte, finde ich, die ja jahrzehntelang in die falsche Richtung gegangen ist und heute von den meisten Leuten als normal empfunden wird.
Ja, ne? Wobei kennt. Also zum Beispiel Boris Schneider-Johne ist zum Beispiel auch kein Freund der Wertungspunkte heutzutage mehr.
Ja, aber der ist ja kein Freund von gar nichts.
Wir wollten doch kein Bashing machen, oder?
Nee, lass uns mal wieder zum Amiga zurückkommen, glaube ich. Ist vielleicht besser. Sonst artet das hier noch ganz aus. Gibt es jetzt noch essentielle Spiele, die wir überhaupt noch nicht angerissen haben, die unbedingt noch mit rein müssen, weil ich weiß, Enk drängelt im Hintergrund schon wieder. Ich glaube, der hat noch Besseres vor einem Samstagabend.
Was kann es Besseres geben als ein Podcast mit euch?
Ja, sehr schön.
Gar nicht. Also das klang jetzt geheuchelt, aber ja, ich weiß ich nicht. Ich würde vielleicht gerne, aber das interessiert dann keinen außer mir, nochmal auf den Sound kommen, weil das war für mich am Amiga noch geiler als die bessere Grafik. Also jetzt im Vergleich zu den Maschinen, die man davor hatte. Ich fand halt, dass das der erste Heimcomputer war, der wirklich total geilen Sound produzieren konnte.
Das stimmt. Wobei witzigerweise Turrican ausgerechnet am Amiga beschissener klang als am C64 teilweise.
Was?
Ja, die Sprachausgabe am Anfang war echt mies im Vergleich.
Also beim C64 ist es so, da hat man ja quasi auch so Hörgewohnheiten uns anerzogen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal so alte C64-Tunes laufen lasse von Rob Hubbard oder so oder Martin Gorway, die ich sehr geil finde, dann fällt Leuten, die nicht so groß geworden sind wie ich, sofort auf, wie schrecklich quiekig das klingt, ne, mit diesen ganzen Obertönen und so, dass es manchen Leuten sogar richtig wehtut, das zu hören. Also von daher ist das so mit besser klingen und so auch wahrscheinlich auch so eine Geschichte, die nur wir so empfinden.
Ich habe ja damals, als ich mit meiner Freundin zu einem Hülsberg-Konzert gegangen bin, ihr vorher mal so ein paar Sachen vom Amiga von ihr vorgespielt, so rum. Und die ist wirklich auch fast schreiend weggelaufen. Also es ist wirklich, wenn man da nicht mit groß geworden ist, dann kann man da, glaube ich, wirklich nur den Kopf schütteln.
Da das Amiga mein erster Computer war, war das für mich irgendwie, mir ist das gar nicht aufgefallen, wie toll der Sound ist, weil es halt, klar, im Vergleich zum C64 war natürlich ein Unterschied zu hören, aber ich bin nicht so audio fixiert bei Spielen und es war halt einfach so, ich habe es halt so hingenommen, dass es gut ist.
Ja, aber es war ja nicht nur der C64, es war ja zu der Zeit alles. Also die Konkurrenten vom C64, der Schneider, der Atari Schnupsiwups, die hatten ja alle einen ähnlichen Sound. Und in der Generation danach ja auch noch der Atari ST. Und die ganzen Konsolen hier, NES, Super NES, die hörten sich ja auch alle ähnlich an. Das war ja alles ein ähnlicher Sound. Und der Amiga, der stach da schon sehr heraus mit seinem Vierkanalton, beziehungsweise dann sogar nachher mit 8 Kanälen.
Mhm. Aber du kommst auch ein bisschen aus der Musikecke, da kriegt man das, glaube ich, hat man auch mehr ein Gehör dafür.
Ja, weiß ich nicht. Also ich ich glaube schon, dass das schon vielen Leuten so ging damals auch. Das war auch ein Argument damals in dem Atari-Amiga-Krieg, ne? Ja. Dass der Amiga halt den deutlich besseren Sound hatte und ja, weiß ich nicht. Aber vielleicht, ja gut, lassen wir das. Ja, ist vielleicht zu speziell. Vielleicht, wenn ihr da nichts mit anfangen könnt, dann nicht. Hat der Manu ja gerade durch die Blume versucht. So.
Nee, dass es besser war als bei allen anderen Maschinen, das ist auf jeden Fall Fakt, ganz klar. Was waren denn so richtige Gurken am Amiga? Wir haben jetzt immer nur hier Lobpreisungen gesungen. Gab es so richtige Gurken?
Oh, ich glaube, die habe ich verdrängt.
Ja, an die erinnert man sich nicht.
Ja, das ist ja schon
wie auf dem C64. Da gab es ja auch Gurken ohne Ende. Ne? Also nur an die erinnert man sich nicht mehr.
Es ist ja schwierig genug, sich an die guten Spiele zu erinnern. Also als wir uns neulich mal Gedanken darüber gemacht haben, welche Spiele man alle nennen könnte, da sind ja nach und nach Titel aufgekommen, die wir damals richtig cool fanden, an die wir uns aber so gar nicht mehr dran erinnert hätten, wenn wir nicht zufällig bei YouTube drüber gestolpert wären. Hm. Also nehmen wir mal Rainbow Islands, ja, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, Magic Pockets, PP Hammer, Goblins,
Zoo, Fire and Ice,
Agony,
Fire and Ice. Rick Dangerous,
ja.
Und Coolspot war mein erstes Werbespiel. Das war doch dieser Punkt von 7-Up.
Stimmt, das war gut.
War auch ein richtig schönes Spiel.
Da habe ich als Dorfkind, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, um rauszukriegen, dass es eine echte Marke ist. Ja. Weil das gab es ja in Deutschland nicht.
Ja.
Das gab es ja in Deutschland nicht. Und ich habe gedacht, ja, Coolspot, whatever. Das war mir gar nicht klar, dass das dieses 7-Up-Maskottchen ist, das man in Deutschland nicht kannte.
Mhm. Es gab noch so eins, es hieß Pushover. Da hat man
war super, ja.
Ja, das war klasse. Und das war nämlich eine englische, das waren die Maskottchen von einer britischen Chipstüte, also die auf Chipstüten abgedruckt waren. Diese Dominosteine, die man da immer
wobei Pushover im hat. Deutschen meines Wissens Ents hieß. Also ja, hier in Deutschland.
Es war so eine Ameise und die hat aber als Energie hat die immer so Chips gefressen.
Stimmt.
Und das war auch eins von diesen Werbespielchen.
Aber das war großartig, weil das waren wirklich gute Spiele, genauso wie Zool. Also Zool war ja dieses Chupa Chups Ding, wo man
genau
eine Ameise gesteuert hat, diese Ninja Ameise.
Damals hieß es noch, das ist die Zukunft. Ja. Das hieß noch, das ist die Zukunft, dass alle Spiele in Zukunft in den nächsten Jahren sogar kostenlos verfügbar sein werden, weil die Marken diese Spiele dann produzieren. Weiß ich noch, habe ich einen Artikel gelesen.
Das ist schade, dass sich das nicht durchgesetzt hat.
Aber ja, alle paar Jahre gibt es auch so Welten.
Also gar nicht auszudenken, wie genial vielleicht das Spiel zu Deutschländerwürstchen geworden ist.
Schaffst du Kaffee?
Ich hab noch eine Gurke gefunden. Die habe ich mir da sogar als Original gekauft. Und zwar Bart Simpson versus Bart meets was war das? Irgendein Simpsons-Spiel. Space Mutants, glaube ich.
Ja, Space Mutants.
Ja, wobei Space Mutants. Da haben wir, glaube ich, eine Gemeinsamkeit aller Gurken gerade festgestellt. Das waren in der Regel dann irgendwelche Film-Adaptionen, die zu 99% alle scheiße waren, oder?
Oh Gott, die Ocean-Spiele. Die
Ocean-Spiele, genau.
Ja, genau.
Terminator 2.
Oh.
Wobei, das haben wir tatsächlich auch. Wir hatten ja nichts anderes, aber wir haben es ja gespielt. Trotzdem. Es gab ja sonst nichts. Man hätte ja sonst rausgemusst an die frische Luft.
Man muss ja schon sagen, man hat deutlich mehr in Kauf genommen als heute, würde ich sagen. Was Fehler in Spielen angeht oder auch Zählsequenzen, weil man ja nicht so eine Überflut an Spielen hatte eigentlich, was jetzt heute abgeht mit Releases. Da legt man den Spieler sofort weg, wenn es irgendwie keinen Spaß mehr macht. Und man hat damals war schon zäher.
Oder ja, bei vielen Bugs so. Wusste man ja auch gar nicht, ob die Bugs im Original auch waren.
Ja, wobei man natürlich auch sagen musste, es gab damals auch keine Patches. Also ohne Internet. Also ich weiß nicht, ob es da in diesem Heft, gab es schon Heft-CDs, kann es nicht gegeben haben. Es gab noch keine CDs.
Heftdisketten gab es aber.
Ja, weil, also im Prinzip war es, also insofern waren die Spiele wahrscheinlich sogar einen höheren Reifegrad als heute, weil man heute ja viele Spiele erst mit Version 1.1 vernünftig spielen kann. Und damals war es die Version, die sozusagen, die es gab, war die einzige.
Ja, wobei man das nicht vergleichen kann, denn das hat Manu ja gerade schon mal gesagt. Wir haben ja mit dem Amiga und dem C64 eigentlich das gleiche Prinzip gehabt wie mit den Konsolen. Das heißt, eine ganz feststehende Hardware-Plattform, mit der Entwickler rechnen konnte. Ne? Also der PC hat ja das Problem der offenen Plattform mit all den verschiedenen Komponenten und den entsprechenden Treibern.
Es ging ja schon los mit Soundblaster, 3DFX und ja. Was es nicht alles gab. Ja. Das war natürlich bei Amiga wirklich. Ich kann mich auch nicht an so gravierende Bugs erinnern, die da irgendwie aufgetaucht werden. Außer, dass ein Spiel vielleicht mal gar nicht lief. Aber das lag dann wirklich am 2000er oder am 600er oder an den verschiedenen Modellen.
Oder am fehlenden Crack.
Cannon Fodder haben wir gar nicht auf unserer Liste. Das war einer der Spiele, die so richtig schön mit Maus steuerbar waren, was ja auch so ein Amiga-Vorteil damals war. Oder Siedler.
Ja, das erste Siedler habe ich noch auf dem Amiga gespielt. Aber Cannon Fodder ist mir nachher auch als eines der ersten PC-Spiele in die Finger gefallen.
Also Cannon Fodder hat richtig Spaß gemacht.
So ein typisches Amiga-Spiel auch, ne? Mhm.
Ja, vor allem die Maussteuerung. Du konntest halt sehr präzise analog steuern, was jetzt mit dem. Du hast es ja nicht mit Joystick gespielt, sondern du bist ja gelaufen mit Tastatur, glaube ich sogar. Und so mit Side-Staffing und hast mit der Maus gezielt. War super flüssig zu spielen. Und die Aufbauspiele Siedler 2, habe ich am Amiga, das weiß ich noch, im Keller meines damaligen besten Freundes, haben wir zwei Mäuse am Amiga angeschlossen, weil das hatte nämlich einen Splitscreen-Modus an einem Rechner mit zwei Mäusen. Fand ich technisch sehr faszinierend. Man hat zwar nichts erkannt auf dem kleinen Bildschirm mit Splitscreen, aber das hat uns bei Lotus oder so ja auch nicht abgeschreckt, in Splitscreen zu spielen.
Ja, das war aber damals generell bei der Auflösung, ne? Also auf dem Super NES Mario Kart und dann im Vierer Splitscreen. Das geht ja eigentlich auch gar nicht, ne? Also heute hat ja jeder, also wenn du das heute auf der Wii machst, ich meine, man kann ja über die Grafik der Wii sagen, was man will, aber da sind ja schon Welten dazwischen, da kannst du dann in den Fenstern auch noch was erkennen, aber das ist früher mit dem Splitscreen, da hast du ja dann eben dann nochmal die Auflösung letztendlich auch nochmal durch zwei oder drei geteilt, vier geteilt letztendlich. Mhm.
Kam
das war bei manchen Spielen schon richtig böse.
Kam Z denn noch für Amiga raus? Nee, oder? 2001?
Ich glaube nicht.
Quatsch, nee. 96? Nee, gell? Aber Chaos Engine.
Das war auf jeden Fall, ja.
Das war noch ein Amiga-Spiel, ja.
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 Schön. Ich glaube, es neigt sich zum Ende zu.
Ja, wir haben immer noch über einige schöne Spiele nicht gesprochen, aber man muss auch nicht alles besprechen, glaube ich. So Sachen wie First Samurai wäre noch schön gewesen.
Oder Goblins.
Silly Putty.
James Pond.
Kadaver.
SimCity.
Oh, SimCity, ja, stimmt. Das fing damals auch schon an.
Deliverance. Lost Vikings haben wir schon erwähnt. Ja.
Chuck Pirates. Rock.
Pirates.
Pirates.
Pirates. Gab's Pirates nicht schon auf dem C64?
Doch, richtig. Ja.
Aber Pirates habe ich großes Spiel. Herrlich. Wobei es immer genervt hat an der einen Stelle, wenn man mit der Windrichtung nicht nach rechts fahren konnte, dann musste man wieder die ganze Küste hoch. Sehr nervig. Ja, ich würde einfach vorschlagen, dass wir die User-Kommentare natürlich, alles, was wir noch vergessen haben, da kann natürlich sich eine schöne Diskussion entfalten. Wir haben bestimmt unzählige Lieblingsspiele vergessen, so wie...
Burntime.
Was?
Burntime zum Beispiel.
Oh.
Mir fallen immer noch Spiele ein, über die wir hätten reden können.
Whale's Voyage war genau vom gleichen Entwickler.
Letztendlich ein Vorgänger im Geiste für die Fallout-Spiele.
Ehrlich?
Burntime. Ja, ja, das spielte auch irgendwie nach der Apokalypse und sehr cooles Spiel.
Von Wolfsheim habe ich hier noch die Soundtrack-Maxi-CD mit zwei Songs drauf, die so in billigstem Euro-Dance irgendwie produziert waren. Ganz furchtbar.
Wobei die Gemeinsamkeit, das spielte auch nach der Apokalypse, trifft, glaube ich, auf ungefähr 30% aller Spiele zu, oder?
Nee, aber da musstest du halt auch schon, ja, das. Wir wollen ja Schluss machen. Das führt zu weit. Also die waren schon ähnlich. Also das ging schon in Richtung gerade der ersten beiden Fallouts. Wobei das Spiel vom Spielprinzip her anders war, aber so atmosphärisch, storymäßig war das schon die Richtung.
Gut, dann füge ich als Rausschmeißer ein gutes Cinemaware-Spiel an, nämlich It Came from the Desert. War wahrscheinlich auch das einzig gute Cinemaware-Spiel. Nee, Quatsch. Defender of the Crown war ja von denen.
Ja, das war nicht wirklich gut, aber naja.
Aber man hat es gespielt.
Gut. Ja, wir hatten ja nichts.
Ja, noch mehr als auf die Kommentare, was wir alles vergessen haben, freue ich mich auf die Kommentare, was wir alles falsch erzählt haben. Das wird lustig. Wir können uns sicher sein, wir werden in der Luft zerrissen für diesen Podcast, aber das ist uns scheißegal.
Ja, meine Entschuldigung ist mein Alter. Ich bin schon senil.
Ja.
Das kann ich bestätigen.
Dann danke ich euch für eure Zeit. Hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir vieles vergessen haben, vieles falsch erzählt haben mögen. Der Amiga war meine Lieblingskonsole auf jeden Fall zu der Zeit. Und ich wünsche euch einen wundervollen Abend.
Ebenfalls. Danke gleichfalls.
Schön zusammen.
Tschüss.
Tschüss. Okay. Tschüss. Thank you.